Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute läuten wir die Saison 2015 mit dem Velo Snack ein. Einen schönen guten Abend nach Norwegen, lieber Markus.
Viele Grüße nach Köln. Schönen guten Abend. Gesundes neues Jahr.
Gesundes neues. Du klingst ein bisschen Radiomoderatoren, Morningshow-Style gerade.
Es liegt ja an dem Puschel, der jetzt hier auf dem,
ach ja, stimmt,
auf dem Mikro ist.
Ja, ja. Ich hab dir Weihnachtsgeschenke geschickt.
Ne? Genau, Puschel, so ist es.
Ein Buch.
Buch, vielen
jetzt
hab Dank.
Jetzt habe ich keins mehr
dafür. Oh, mi.
Ja, ja. Aber das war ein verspätetes Geburtstagsgeschenk und das ist auch richtig so. Hast du eigentlich die Kühlschrankmagneten auch gesehen und gefunden?
Natürlich.
Ja, kannst du Dank an den Thomas.
Danke nach Berlin.
Ja, bist sofort drauf gekommen, wer es wohl gewesen ist. So, erste Frage, wie ist das Wetter in Norwegen? Wie ist die meteorologischen Verhältnisse? Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und wie viel Grad, wie stürmisch ist es?
Also wir haben jetzt seit, was ist heute, Mittwoch?
Ja.
Seit
wir zeichnen immer mittwochs auf.
Genau. Es ist so lange, es ist ein Monat her. Ich habe mal geguckt, am 19. Dezember haben wir die Weihnachtsfolge, den letzten Snack aufgenommen.
Krass, echt?
Es ist ein Monat her, also es ist irre. Sind schon so weit fortgeschritten in 2015. Nee, also derzeit ist das Wetter ziemlich ähnlich wie Köln. Und wir haben seit, leichte Minusgrade und fast kein Wind seit Samstag, Sonntag. Aber ich kann dir sagen, wir hatten davor bestimmt zweieinhalb Wochen mit dauerhaftem Sturm, also auch so, was dann mal so in Deutschland mal so war, so ein bisschen so orkanmäßig. Mhm. Hier beim Nachbarn waren sie heute da und haben einen umgestürzten Baum zersägt und das hat echt, also wir haben ja so ein Plastik-Spielzeug, das hat hier durch die Gegend gewedelt. Die Mülltonne habe ich bei Nachbars wieder gefunden. Also es hat ein bisschen genervt mit diesem Sturm. Und jetzt seit wirklich ein paar Tagen, und natürlich in Kombination mit Regen, logisch. Mhm. Grau. Wir hatten hier monatelang grauen Himmel und wirklich jetzt seit Sonntag blauer Himmel, Sonne, kalt und fast kein Wind. Das ist Sommer hier. Das ist fantastisch. Und ich habe gerade geguckt, bei euch sieht es ja ganz ähnlich aus in Köln.
Ja, wir haben schon so 4-5 Grad immer. Ne? Hier in der Stadt ist ja noch mal ein bisschen wärmer. Also ich bin am Samstag Fahrradfahren gewesen, später dazu mehr. Schöner, guter Baselayer, Langarm-Trikot drüber. Das hat für anderthalb Stunden erstmal gereicht. Ne, und dann wurde es ein bisschen schattiger, weil die Sonne weg war und dann mit einer Windjacke drüber. Da war das schon nah dran an, perfekt. Beinlinge und lange Thermohose hatten auch gereicht. Also im Moment kann man eigentlich bis auf ein bisschen Zeitmangel nicht klagen. Oder möchte man auch gar nicht klagen. Das ist schon alles ganz gut so.
Na, wie gesagt, bei uns ist erst seit dem Wochenende so. Und die Frage ist, wie lange das hält. Das Krasse ist, dass hier, also hat ja wirklich irre viel geregnet. Mhm. Und in den Bergen ist das als Schnee runtergekommen. Und bei uns hier in den Bergen, da liegen irgendwie in den letzten drei Wochen irgendwie 2,5 Meter Schnee gefallen. Mhm. Das ist also wirklich Schneemengen, Häuser, die du kaum noch, also es sind ja ganz viele Leute, die eine Hütte in den Bergen haben und wo sie am Wochenende oder in Ferien hinfahren und die finden dann ihre Hütten teilweise kaum oder müssen sie erstmal da zum Eingang freischaufeln, weil es einfach völlig zugeschneit ist.
Wenn es bei uns hier in den Bergen immer viel Schnee gibt, dann habe ich natürlich hier als Kölner immer Schiss, dass irgendwann mal das Hochwasser kommt. Wir sind jetzt weit genug vom Fluss entfernt, also bei uns, wir sind jetzt überhaupt kein bisschen gefährdet in irgendeiner Art und Weise, aber man möchte natürlich trotzdem irgendwie nicht, dass die eigene Stadt untergeht. So ein Hochwasserproblem, das verläuft sich bei euch mit dem Wasser einfach, oder? Wandert in die Fjorde, Flüsse oder so?
Naja, das ist ein bisschen regional. Grundsätzlich sind natürlich die Flüsse hier nicht so eng bebaut. Es gibt im Osten, in Ostnorwegen, gibt es quasi so ein Tal, wo du wirklich, sag mal so, längere Täler hast, die eng bebaut sind und wo dann doch im Frühjahr die Wassermassen aus den Bergen kommen und es da jedes Jahr mittlerweile auch extreme Überschwemmungen gibt in diesen Tälern.
Okay.
Aber das ist, also Überschwemmungen sind ja eigentlich eine hausgemachte Geschichte. Das ist ja jetzt, also Überschwemmungen gab es ja immer und wird es immer geben.
Ja.
Einfach, also ja, Tauwetter, Regen, je nachdem, zu welcher Jahreszeit da welche Ursache kommt. Und wir bauen ja einfach die Flüsse. Also wir drängen sie ja immer mehr zurück und begradigen sie und nehmen den natürlichen Flusslauf weg und diese Überflutungsgebiete. Und dann schimpfen wir rum, dass es sozusagen Überflutung gibt. Aber die gibt es eigentlich immer. Also es ist ja, dass die Schäden entstehen, ist eine hausgemachte Geschichte.
Ja. Das stimmt. Also da, wo ich früher gewohnt habe, also sozusagen wo Elternhaus und so ist, da war das immer ganz schön, weil diese, ich weiß gar nicht, wie der Fachterminus ist, aber diese Auen oder diese Überflutungsgebiete der Flüsse, das war halt dann immer im Winter eingefroren, ne? Und da konnte man zwischen den einzelnen Dörfern, also ich konnte manchmal bei richtig, in einem guten Winter, konnte man fast bis zum nächsten Dorf auf Schlittschuhen fahren. Weil die Überfluggebiete halt zugefroren waren. Also das so draußen in der Natur Schlittschuh laufen, das ist sowas, was Kinder heutzutage wahrscheinlich auch immer weniger kennen, zumindest hier in den Breiten. Aber das ging bei uns früher noch. Okay, also vom Wetter bist du
gerade. Damals.
Damals, kurz nach dem Krieg. Da gab es sowas noch. Also Wetter können wir nicht klagen oder nicht zu sehr. Für Januar fühlen wir uns ganz wohl.
Wobei ich muss sagen, die Erkältung, die ich in der letzten Folge und ich glaube sogar in der vorletzten Folge schon hatte, die habe ich immer noch. Also dieses Husten, das geht.
Ihr Computermenschen, ihr hängt die ganze Zeit
nur vom nicht Bildschirm. Das ist echt zum Kotzen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kaum draußen gefahren, obwohl ich mir das vorgenommen habe, aber das war wetterbedingt. Mit Sturm und Regen einfach, also gerade in der Sturmzeit war es einfach nicht möglich, da hättest du dich vom Rad gehauen. Mhm. Das ist dann wirklich auch so Wetterwarnungen, wo es dann heißt, hey Leute, wenn ihr nicht unbedingt raus müsst, bleibt mal lieber zu Hause. Mhm. Und das war einfach da jetzt wochenlang nichts zu machen und dann war Erkältung und so und irgendwie.
Hast du denn wenigstens deinen Home-Trainer hier irgendwie ein bisschen misshandelt?
Da bin ich eigentlich ganz gut im Rennen, muss ich sagen, doch. So dreimal die Woche ungefähr. Okay. Gab ein kleines Tief, so um Weihnachten. Mhm. Und
ja, aber das hatten wir alle.
Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich ganz gut dabei. Mhm. Und gerade so diese Kombination mit diesem Trainer Road, wo ich ja schon mehrfach drüber gesprochen habe, was ich diesen Winter nutze, das ist einfach eine schöne Motivation. Ich habe da so einen Trainingsplan geklickt, der über 9 Wochen geht. Und da steht dann halt quasi, also es ist ein lockerer Trainingsplan mit eigentlich nur 3 Einheiten die Woche, Dienstag, Donnerstag und ich glaube Samstag. Und Dienstag, Donnerstag jeweils 1 Stunde und Samstag 1,5 Stunden. Mhm. Ich lege mich dabei jetzt nicht so fest, dass ich das unbedingt am Dienstag mache oder unbedingt am Donnerstag mache. Aber mir geht es einfach darum zu sehen, hey Mensch, das sind sozusagen Einheiten, die aufeinander aufbauen. Und wenn ich dann eben mal irgendwie 2 in Folge mache, also an 2 Tagen in Folge oder weil es gerade zeitlich passt oder weil ich mich gut fühle oder vielleicht habe ich eine längere Pause dazwischen aus anderen Gründen. Aber ich weiß zumindest immer, was die nächste Einheit ist und kann die abarbeiten. Und es gibt da am Anfang und mittendrin und am Ende auch einen Formtest. Und das ist so. Also das ist so eine Liste, also so quasi eine Liste, die du so abarbeitest. Und aus den 9 Wochen wären bei mir vielleicht 11 Wochen letztendlich. Aber zumindest kann ich diese Einheiten, die da drin dabei sind, abarbeiten. Und die mich einfach sozusagen, ich weiß, was kommt. Und das ist eine gute Motivation. Ich muss, also mittlerweile, das ist auch Computer hingestellt oder der steht ja eigentlich die ganze Zeit dort. Und einfach angeklickt, Start und los geht's. Also musst auch nichts irgendwie noch zusammenklicken und dir überlegen, was willst du denn heute machen? Wie lange willst du denn heute machen? Das ist einfach so simpel
Das ist natürlich ein Vorteil, wenn quasi die Hardware oder die Trainingsumgebung oder die Bedingungen schon so feststehen. Im Sinne von wirklich, da steht das Rad, da steht der Computer davor, du musst dich halt um nichts mehr kümmern. Weißt du, das ist halt, was wir vor 1,5 Jahren, relativ am Anfang unseres Podcasts, wo ich ja, wenn ich auf der Rolle gefahren bin, noch den alten Reifen aufgezogen habe. Das heißt, ich hatte einfach mal einmal Reifen- und Schlauchwechsel bevor ich das Rad auf die Rolle stellen konnte. Beziehungsweise bevor ich das nächste Mal rausgegangen bin, musste ich dann Schlauch und Reifen wechseln. Alleine diese Schritte machen es natürlich so, dass man sich dreimal selber irgendwie belogen hat, warum man es nicht tun muss, um so eine Vermeidungsstrategie zu fahren. Klar, das ist natürlich das Optimale, ne? Also du gehst runter
umziehen,
oder gehst hoch?
Genau, umziehen, runter, drauf aufs Rad, Bildschirm an, nächste Einheit anklicken und los geht's.
Mhm. Ja, da kann man ein bisschen neidisch werden, wobei.
Und gerade auch nochmal, weil Strava ist ja jetzt auch gekommen mit Trainingsplänen. Also Trainingspläne kann man sich ja jetzt überall klicken und machen. Und viele sind aber sozusagen eher so eine Beschreibung. Also mach irgendwie die Intervalle ungefähr in den Einheiten oder in der Intensität und so lange. Und da wird so viel, also da kannst du erstmal 3 Stunden lesen, was du denn heute machen sollst. Mhm. Jetzt mal zugespitzt. Und dieses Trainer Road, dadurch, dass das Watt-basiert ist und als Grundlage deine eigene Wattleistung nimmt, musst du jetzt nicht gucken, okay, welche Zone muss ich und wie viel, sondern da gibt's eine klare Ansage, okay, in 30 Sekunden geht's los, da gibt's einen langen Intervall, 10 Minuten, den liegt bei 105% von deiner Leistung, die du bringen kannst über eine Stunde. Mhm. Also da steht dann irgendeine Wattzahl, je nachdem, was du leisten kannst. Und dazwischen gibt es dann halt nochmal, Sprints oder gibt es da ganz verschiedene Einheiten. Aber das ist einfach so, du musst nicht denken.
Ja, das ist ja auch nicht deine Stärke, ne?
Du musst einfach draufsetzen und fahren. Und dadurch, dass das Watt basiert ist, ist das einfach so simpel. Du guckst auf diese Zahlen, du guckst, bist du da im grünen Bereich oder im roten Bereich. Du guckst auf deine Trittfrequenz. Und also muss ehrlich sagen, das ist eine Geschichte, die mich gerade jetzt auch wirklich motiviert hat, immer wieder doch aufs Rad zu steigen.
Ja, das, ich kann das nachvollziehen, das ist für einen Freigeist wie mich natürlich, ne? Schwierig, schwierig. Aber klar.
Du Rebell.
Ja, das ist der Dutschke von Köln. Nee, aber wenn vorausgesetzt, ich hätte jetzt diese Rahmenbedingungen, ne? Tut sich natürlich auch immer leicht, eine Ausrede zu finden, wenn man sagt, die Rahmenbedingungen habe ich nicht. Aber so wie du das beschreibst, ist das natürlich sehr, sehr nah an dem Ideal, wie sich wahrscheinlich auch die Macher von Trainer Road sich das vorstellen, ne? Also das Rad steht da, muss nicht bewegt werden, sondern nur noch draufgesetzt. Der Computer steht davor, muss nichts mehr gemacht werden, außer Start gedrückt werden. Also wenn die ein Promo-Video drehen würden oder müssten, ein neues, dann wären die Bedingungen, die du hast, sehr nah dran an dem, was die sich auch vorstellen. Und ja, also das stelle ich mir schon sehr, sehr schön vor. Bei mir ist halt im Moment so, dass ich wirklich fast nur am Wochenende dazu komme zu fahren, weil abends da kommen noch andere Faktoren hinzu. Dazu später nochmal kurz was, aber ich fahre im Moment damit, so am Wochenende zu fahren, ganz gut, weil in der Woche abends, sagen wir mal so, der Schreibtisch wird meistens gegen 6 irgendwie oder kurz nach 6 oder mehr oder weniger kurz nach 6 verlassen. Und dann nochmal irgendwie so längerfristig sich aufs Rennrad zu setzen, bis man erstmal, man fährt mit dem Fahrrad nach Hause, ist dann mit dem Rad, okay, das ist jetzt auch ein kleines Training, ne? Man fährt ja auch wieder eine halbe Stunde zumindestens. Mhm. Was erstaunlicherweise, ich habe das mal zusammengerechnet, so alles Pi mal Daumen und übers Knie gebrochen, aber bin ich auch letztes Jahr einfach mal 2.500 Kilometer ungefähr zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad. Was ich so in der Form auch noch nicht hatte, was natürlich auch durch den Arbeitgeberwechsel zustande kam und längere Arbeitsweg. Aber wenn ich das mal so auf die Trainingskilometer addiere vom letzten Jahr, dann komme ich auf eine Distanz, auf die ich noch nie zuvor gekommen bin, was ja auch irgendwie ganz toll ist. Also sozusagen anders gesammelte Kilometer. Aber jetzt so im Dunkeln und nach der Arbeit, Abendfahrten, Nachtfahrten sind eh nicht so unbedingt meins. Ich gucke jetzt, dass ich mich einfach so bald mal wieder dazu aufraffe, jeden Wochenendtag zu fahren und so dann auf die Kilometer komme. Wo ich dann direkt den Bogen spannen möchte, kurz zu unseren einzigen aktiven Punkten auf unserer Agenda heute. Christian Pferd. Also nicht ein Pferd namens Christian, sondern Christian Pferd Fahrrad. Ich habe es ja wirklich geschafft, nach unserer letzten Sendung. Also bei mir ist es ja so, Arbeitgeber ist ja auch in einem Fahrradumfeld. Und so irgendwie kurz nach Weihnachten habe ich dann dem Kollegen irgendwie nur so eine Nachricht geschickt. So hier noch eine Runde fahren und der direkt so, ja, super, klar, alles klar. und sind dann irgendwie 2 Tage vor Silvester noch gefahren. Und ich fand es ja auch einen schönen Ausklang des Jahres. Bei der letzten Ausfahrt des Jahres, was musste passieren? Platter Reifen. Natürlich ungefähr 1 Kilometer vor dem Treffpunkt. Ja, weißt du, dann bist du da am Rumbasteln, dann ruft der Kollege an und fragt, ey, wo bleibst du denn? Ja, hier, gehst nicht ran, weil dreckige Finger und alles und wieder vergessen, Einmalhandschuhe einzupacken und alles alles doof. Und aber dann habe ich es doch noch geschafft und dann hat aber keiner mehr einen Ersatzschlauch. Dann musst du dir zwischendurch Gedanken machen, wo kannst du jetzt vielleicht noch einen Schlauch auftreiben und. Also letzte Tour im Jahr, natürlich einen Platten. Ich dachte, okay, jetzt schließt du 2014 mit deinen unzähligen Platten einfach mal ab. Erste Tour 2015. Genau. Der nächste Platten, ja. Und jeder, der mir jetzt den Tipp gibt, achte vorher drauf, nochmal richtig aufzupumpen, ja. Der hohe Druck ist der beste Pannenschutz. Ja, weiß ich, habe ich gemacht. Die Reifen ordentlich durchgeguckt, also den Mantel kontrolliert, ob da irgendwelche Schäden sind oder so weiter. Ja, gemacht. Der Mantel ist sogar relativ neu, der ist vielleicht gerade mal 1000 Kilometer gefahren. Grand Prix 4000 S2, also nicht der schlechteste. Es wird jetzt mal angeraten, hier im Winter den Continental Grand Prix Four Seasons 25 mm zu benutzen. Werde ich jetzt im nächsten Winter wahrscheinlich auch mal draufziehen. Aber ich hatte jetzt keinen schlechten Reifen. Es ist auch nicht so, dass bei uns jetzt hier ganz viel Granulat und Split, wie jetzt vielleicht in Süddeutschland auf den Straßen liegt. Ich konnte die größere Scherbe rausziehen. Also das war auch unabhängig davon. Ja, also letzte Tour im letzten Jahr Platten, erste Tour im ersten Jahr Platten. Und da dachte ich eigentlich, okay, na, viel schlimmer kann es gar nicht kommen. Dieses Fahrrad begleitet, dieses Fahrrad begleitet diese Sendung ja auch so ein bisschen mit. Ja? Was hatten wir im letzten Jahr für Ärger mit dem Fahrrad? Beim Rennen?
Deine Schaltung, die irgendwie nicht mehr wollte.
Beim Rennen, ja. Die danach, okay, das war menschliches Versagen, ich habe es ja eingesehen. Und es hat sich jetzt rausgestellt, über die genauen Umstände möchte ich den Mantel des Schweigens hüllen, aber auf jeden Fall hätte ich eine neue Kurbel gebraucht. Ja?
Also rechts, links oder komplett?
Komplett. Zwei neue, wie sagt man?
Also eine ganze Garnitur.
Ja, eine Garnitur. Ne? Links, rechts, der Arm plus Welle plus allem, also eine neue Garnitur. Das Problem ist einfach, dass man die nicht mehr so bekommt. Diese Gruppe ist ja nun hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es war die Shimano 5603. Damals ist der crazy new shit im Jahre 2000, ich glaube 6 oder 7, mittlerweile schon gar nicht mehr richtig supported. Und dann habe ich netter, freundlicherweise, ich möchte jetzt noch so manches Mal niederknien vor Freude, von einem Hörer gesagt bekommen, pass mal auf, ich habe hier noch eine 105er Gruppe, die kannst du haben. Also da ist nicht, da ist jetzt kein Lager, also die Verschleißteile natürlich nicht und das ist auch, die hätte ich ja eh ausgewechselt insofern. Aber ich bin furchtbar dankbar dafür, dass ich die dort so bekommen habe und dann war wirklich bin ich furchtbar dankbar für. Und die liegt quasi jetzt schon hier und ich dachte, ich mache noch mal eine Abschiedsrunde. Mit meinem alten Tour, ja, mit meinem alten Gurkenmaterial. Ich feiere nochmal am Abschied von der Gruppe und das war letzten Samstag dann der Fall. Dachte mir, okay, fährst du los, hatte mir eine schöne Strecke zurechtgelegt, hat noch gesagt, okay, hier fährst du mal so ein bisschen in unbekanntem Terrain, da hinten bist du noch nie lang gefahren, fahr da mal lang. Und ja, dann habe ich irgendwann habe ich gemerkt, ich weiß nicht, wie unsere Hörer das so treiben. Ich höre meistens beim Fahren einfach Podcast. Ja, das heißt, du hörst draußen, hast du, glaube ich, nichts auf den Ohren, ne?
Nicht mehr. Ich habe das auch mal eine Weile gemacht, Podcasts, aber genau aus den Gründen, die du jetzt vermutlich gleich aufhören, ja? aufführen wirst, habe ich mich entschieden, nee, es ist besser, einfach mal so auf Geräusche zu hören.
Ganz genau. Ich vermute nämlich dadurch, dass ich relativ wenig gehört habe, dass ich einfach ein schleifendes Geräusch an irgendeiner Stelle nicht wahrgenommen habe oder ein Knarzen, Kraschen oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich fahre so und fahre da durch die Gegend. Kurzer Einwurf aus dem Chat, dass ich der perfekte Produkttester wäre. Was bei mir nicht kaputt geht, geht bei niemandem kaputt. Stimmt, das ist auch so ein Argument, was wir immer mal anfügen, wenn wir irgendwo anfragen oder wenn uns Leute ein Produkt zum Testen anbieten. Sagen wir ja, wirklich, also was bei uns hält, das hält auch wirklich. Und insofern, das stimmt schon, aber ich kenne noch andere Kandidaten, die noch viel schlimmer sind als ich. So, Disclaimer jetzt hier, ne, zugemacht. Also ich fahre so durch die Gegend und dann merke ich irgendwann, irgendwas läuft hier komisch. Ne, ich weiß nicht, ob du das kennst oder dass das die Hörer kennen, wenn man einfach merkt, irgendwie läuft was unrund, aber man weiß noch nicht genau, es zuzuordnen. Ja, man denkt so, okay, schleift hier was oder und dann habe ich den Kopfhörer auch mal rausgetan, habe ich aber nichts gehört. Und auf einmal gucke ich runter und ich versuche das jetzt so genau zu beschreiben wie möglich, damit man das nachvollziehen kann. Linker Kurbelarm, rechter Kurbelarm. Mittendrin würde ich jetzt als die Welle bezeichnen. Ja. Und wenn das alles korrekt verbaut ist und alles feste drin ist, sieht man von der Welle ja nichts. Korrekt?
Ja, meistens. Hm.
Wenn aber der linke Kurbelarm sich ganz, ganz langsam vom Tretlager entfernt, merkt ihr das einerseits, für jeden, der da mal in diese Situation kommt, merkt ihr das daran, dass ihr zum einen irgendwie komisch tretet und zum anderen ja die silberne Welle unten durchguckt, wenn sie silbern ist. Ich weiß nicht, was bei den Campagnolo-Fuzis mit ihrem Carbon-Gedöns da ist, aber auf jeden Fall...
Golden, da ist es nur golden.
Golden, ja, ja, die goldene Welle. mit Diamanten geschliffen. Auf jeden Fall tauchte bei mir langsam irgendwann diese Welle auf und ich dachte so, das fühlt sich auch komisch an. Und natürlich, was man da macht, irgendwie so kürzesten Weg nach Hause einschlagen. Aber nach circa so einem weiteren Kilometer macht es einfach irgendwie auf einmal geht's von jetzt auf nun ganz schnell. Und ich hatte wirklich den linken Kurbelarm am Pedalglied hängen. Ja, so links, ne? Und hatte sich komplett gelöst. Naja, und dann stehst du halt in der Walachei irgendwie rum und denkst dir jetzt auch, das ist alles ein bisschen nicht so gelaufen, wie du mir das vorstellst. Ja, ne? Stand ich da mit meinem einen Bein. Lange.
Wie viele Kilometer hattest du noch?
Oh, das waren schon noch so 7, 8. Ein bisschen mehr, 9. Irgendwie so um den Dreh rum. Also nicht so eine Distanz, wo man jetzt gesagt hätte, also so 2, 3 Kilometer mit einem Bein zu fahren, das geht ja. Das macht man ja sowieso, also ich weiß nicht, ob du es machst, aber ich mache das zwischendurch immer mal wieder so mal 20 Umdrehungen rechts, 20 Umdrehungen links, nur mit einem Bein, um den runden Tritt ein bisschen zu schulen, ist das ja ganz gut für. So gerade im Frühjahr mache ich das gerne mal, aber so mehrere Kilometer ist das wohl doch ein wenig anstrengend und auch, du weißt ja auch nicht, wohin mit dem linken Bein, ne? Das so versuch mal einfach, das linke Bein dann so runterbaumeln zu lassen, das sieht ja, also nicht nur, dass es blöd aussieht.
Das kannst du davon ablegen, auf den Lenker.
Ja, aber wo tust du die Kurbel hin?
Da ist sie dran.
Ja, das war alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, jedenfalls. Aber schön war, dass das sozusagen bei meiner Abschiedsrunde mit dieser Gruppe passiert ist. Also so wie
da hast du einfach die Demontage gespart.
Ja, einerseits das schon, aber andererseits dachte ich mir, boah, scheiße, hättest du mal, schade, das ist jetzt die Rache der Gruppe. Nun ja, ich habe dann erstmal kurz Pause gemacht und ein bisschen hin und her gegrübelt. Man hat dann ja so verschiedene Optionen, ne? Was machst du jetzt? Also, öffentlicher Verkehrsmittel? Nee, ging nicht, war zu weit weg. Zu Hause anrufen, sich abholen lassen, wäre eine Option gewesen, allerdings war irgendwie... Bei uns bedeutet ja immer, da hatten wir ja auch vor ein paar Sendungen schon mal oder vor längerem drüber gesprochen, wir haben kein Auto, wir sind quasi im Mobilitätskonzept Carsharing tief verwurzelt. Ja, und da geht das halt nicht so schnell, ne? Also wenn man dann mal wirklich in einen Notfall ist, Carsharing halt schwierig. Man hätte das irgendwie hinkriegen können, aber dann hätte ich jetzt, ich denke mal, mindestens eine Stunde, anderthalb, irgendwo in Erftstadt-Lippla auf einer Bank gesessen und bis sie mich dann gefunden hätte und hin und her, war auch irgendwie nicht so die richtige Lösung. Naja, und was ich dann gemacht habe, ich habe zum einen, es gibt damals, ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei meinem Modell ist es definitiv so, dass du zwischen Tretlager und Kurbelarm bei der 5603er, bei dem Lagerstandard, einen Distanzring drin hast. Diesen Distanzring habe ich dann mal rausgenommen und habe die Kurbel so weit es geht ans Tretlager rangehauen und habe sie nochmal so fest wie möglich zugezogen. Das letzte Mal, als jemand was an dieser Kurbel gemacht hat, da habe ich das danach nicht mehr kontrolliert. Vielleicht war sie nicht zu 100% festgezogen. Ich glaube nicht, dass es daran lag. Aber ich konnte sie nochmal richtig festknallen mit dem Werkzeug, was ich dabei hatte. Und dann bin ich von dort aus die 6-7 Kilometer oder 8 wahrscheinlich eher so im wirklich vorsichtig Modus. Also links keine Kraft, nur rechts und immer nur mitgetreten und irgendwie noch nach Hause gestichen. Es hatte sich am Ende, habe ich auch gesehen, hat sich die Kurbel wieder ein bisschen gelöst. Also es wäre wahrscheinlich nicht sehr lange gut gegangen. Aber Ende gut, Kurbel gut, alles gut. Ich war zu Hause und das war so mein Abschluss mit dieser Gruppe. Und ich freue mich jetzt auch schon darauf, in naher Zukunft, genau genommen wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche, die gespendete Gruppe beziehungsweise die Teile der gespendeten Gruppe zu verbauen. Man hat mir gesagt, es wäre jetzt möglich, vielleicht weißt du das ja auch, obwohl du ja so ein Campagnolo-Fahrer bist, es müsste doch jetzt eigentlich möglich sein, die andere Kurbel für den Weg von zu Hause zur Arbeit einfach mal drauf zu machen, ja, weil mit der anderen möchte ich eigentlich nicht mehr fahren, weil die Gefahr, dass der Kurbelarm hier wieder abfällt, zu groß ist. Einfach die, den, es ist jetzt eine 5750er Kurbel, also die danach sich anschließende 105er Gruppe, die 5705er Kurbel, die identisch ist mit der Kompaktkurbel der 5700er Gruppe. Und das müsste ja eigentlich kein Problem sein, die zu verbauen, wenn man nicht groß schaltet auf der Strecke, oder? Wenn ich jetzt einfach nur das große Blatt aufziehe, okay, vielleicht ist sie ein bisschen Schräglauf, aber wenn ich sie nur aufs große Blatt lege, müsste ich doch einfach den Weg zur Arbeit fahren können, oder? Hast du da irgendwelche
Bedenken? Also was jetzt irgendwie Kettenführung betrifft, ich glaube, da wird auch viel PR betrieben, also gerade 10, 11-fach und Generationswechsel und bla bla bla.
Das ist ja alles, Entschuldigung, das ist beides 10-fach.
Also da, ja, eben, und von daher ist beides 10-fach, da würde ich mir jetzt überhaupt keinen Kopf machen. Wenn sich, die Frage ist halt, lässt sich da irgendwie verbauen, also passt das da mit dem Tretlager überhaupt kein, ist die Achse einzeln? Nee,
das ist genau gleich. Das Tretlager gut, wird kein Ärger
passt, machen. Wenn es passt, dann passt. Die Frage ist halt, ob du nicht gleichzeitig irgendwie noch, wie ist das, das Lager, ist das eingeschraubt, eingepresst?
Ich glaube, das ist ein Pressfit-Lager. Eingeschraubt, Pressfit, ich weiß es nicht.
Müssen wir nachschauen, aber das Lager. Also sind auch die Lagerschalen und dann sind die Lager. Bei Campagnolo ist es eben oft so, mittlerweile, dass du einfach die Lagerschalen, die presst du ein, aber die Lager an sich stecken halt, die machst du einzeln drauf, beziehungsweise stecken die Achse.
Das ist
auf und die kannst dann davon abziehen, wenn du es wechselst.
Nee, das Lager unten stellt kein Problem dar. Ich dachte kurz, es könnte vielleicht ein Problem sein, dass der Umwerfer einer Dreifachgruppe, der Umwerfer von der Dreifachgruppe macht ja einen längeren Weg. Der geht ja von dem untersten, von dem 30er auf das
39er. Ach so, 39er. Das ist ja, du wechselst von 3 auf 2-Fachgruppe.
Genau. Und dann dachte ich kurz, es könnte vielleicht, Moment. Es könnte ein Problem sein, dass der Umwerfer, der ja von ganz unten nach oben kommt, dass das sozusagen dem Fahrrad zugewandte Blech, ja, also nicht das äußere, sondern ich nenne es mal das innere Blech, vielleicht etwas weiter runtergezogen ist, um diesen weiten Weg gehen zu können. Um besser rüberzuführen. Aber das wäre ja immer noch kein Problem, weil wenn es zweifach ist und das kleine Blatt von der Zweifach eine 34 ist, im Gegensatz zur 39 vorher, und das 34er Blatt ja ungefähr zwischen dem 30er und 39er von der Position wäre, ja, dass es immer noch klappt. Und außerdem, ich muss ja nur einmal irgendwie 7 Kilometer fahren und ich schalte da nicht und so. Also ich will es ja nur einmal quasi wie die neue SRAM CX1-Gruppe nutzen, die ja vorne nur ein Kettenblatt hat. Mhm. Insofern, mache ich mir da jetzt auch
Kette rechts.
Ganz genau. Und dann einmal zur Arbeit fahren, dann die anderen Sachen montieren und dann ist gut. Und dann ist diese Sorge genommen und dann wird mich diese Rakete durchs Jahr 2015 schießen. So ist nämlich mein Plan.
Dann machst du alle fertig.
Ja, absolut. Einschließlich meiner Person, vor allen Dingen meiner Person zuerst. Ja, das war meine kleine Anekdote zum Fahren zwischen den Jahren und was einem da so alles passieren kann. Also Falls euch mal die linke Kurbel abfällt, versucht es einfach mal. Vielleicht war sie nicht richtig rangezogen, vielleicht ist irgendwas ausgeschlagen. Einfach mal voll anknallen. Und
wenn das. Naja, das ist immer mit diesem voll anknallen, du weißt, nach fest kommt ab.
Ja, aber nicht, also da, nee. Also ich glaube nicht, kriegst du, meinst du, du kannst einen Kurbelarm, die Verschraubung des Kurbelarms mit einem kleinen Werkzeug, also diesem mobilen Werkzeug, kaputt machen?
Nein, nicht mit dem mobilen Werkzeug, das nee. Sicherlich nicht. Nee. Aber ich habe es beim Reifen, beim am Auto, beim Radwechsel von Sommer- auf Winterreifen, habe ich das bei meinem alten Opel geschafft, an einem Rad von 4 Bolzen 2 abzubrechen. Und das Ende steckte dann, also ich wollte sozusagen die Bolzen rausschrauben, mit dem das Rad festgeschraubt ist am Auto. Und an dem einen Rad waren halt dann 2 abgebrochen.
Und was macht man dann?
Naja, und das Ende steckte halt noch drin und ich hatte noch 2 Schrauben, um das Rad festzuschrauben und festzuhalten, statt 4. Ja. Und ich bin dann quasi im Schritttempo, ich kam jetzt nicht auf den Namen, Schritttempo, bin ich einfach in die nächste Werkstatt gefahren.
Okay.
Mit einem eiernden Vorderrad, das war vorne links. Und die haben das mir dann rausgepupelt.
Okay.
Naja, also die haben dann irgendwas angeschweißt und haben das dann irgendwie rausgekriegt.
Okay, okay,
also man kann auch Dinge, die, wo man denkt, so, das kriegst du nicht kaputt, nach fest kommt ab.
Ja, aber wenn ich Hulk-mäßig jetzt mit meinem kleinen Topic-Werkzeug Dingensbummens das
der wird eher das brechen.
Ja, ich glaube auch. Das ist eh kaputt. Davon mal abgesehen. Ja, aber ansonsten ist auch nicht viel auf dem Rad passiert, außer dass ich vielleicht das so mal als nahe für die nahe Zukunft oder mittlere Zukunft. Ich hatte einen Base Layer bekommen zum Testen, den hatte ich an, der wunderbar funktioniert hat. Ich habe ein Trikot geschickt bekommen zum Testen, was relativ günstig war. Aber auch ganz okay. Aber das sind alles so Vorausblicke. Die werden wir dann mal in einer Testfolge. Vielleicht machen wir mal eine Folge nur mit Tests, wo wir gar nicht über uns quatschen. Mal alles unterbringen. Nächster Punkt. Komm du mal mit guten Neuigkeiten.
Ich komme, was guten Neuigkeiten?
Ja, guck mal auf den Ablaufplan.
Richtig.
Nee, deine Diphtherie meine ich nicht.
Mann, oh Mann. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ich habe Flug gebucht. Hat Chris was gebucht oder der weiß noch nichts, oder?
Beim Chris ist noch wegen neuer Arbeitsstelle und mit Urlaub und das ist alles noch so ungewiss, dass ich sagen würde, wir planen ihn jetzt mal nicht ein und wenn es irgendwie klappt, dann klappt es spontan.
Genau. Also an dem Wochenende 21. 22. März sind wir beide in Berlin.
Genau.
Zur Berliner Fahrradschau und wie wir feststellen durften, zur Velo Berlin.
Und was viel wichtiger ist?
Zur 100. Folge.
Was noch viel wichtiger ist?
Hörertreffen.
Was noch viel wichtiger ist? Du hast es wirklich vergessen. Am 21. März habe ich Namenstag.
Es tut mir leid. Oh, ja, ob ich heute Nacht in den Schlaf komme.
Ja. Na gut. Und zum Frühlingsanfang, der am 20. März immer ist.
Ja, stimmt.
Ja.
Ist da Zeitumstellung an dem Wochenende? Nee.
Stimmt. Und könnten wir dann eine Stunde länger Bier trinken oder weniger lang?
Na, zumal ich ja am Sonntag schon früh morgens um 9.20 Uhr zurückfliege.
Oh, das ist, hast du dir ja selber eingebrockt.
Da würde ich, wenn die Stunde länger Bier trinken, ja echt.
Ja, dann kann man ja auch durchgehen.
Gut tun.
Genau. Ja, wir kommen nach Berlin. Wir sind Freitagmorgen da.
Genau, du kommst Freitagmorgen. Ich komme schon am Mittwoch. Wir aber nach in Potsdam 2 Nächte bleiben bei Freunden. Und dann komme ich quasi in die Hauptstadt.
Ja, stimmt. Berlin ist ja Hauptstadt. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ja, dann begeben wir uns in diesen Moloch. Es ist Fahrradschau, Berliner Fahrradschau und ich hätte mal gerne, dass uns Hörer vielleicht mal so ein bisschen Feedback geben, der vielleicht schon mal da war, einen Kommentar hinterlassen. Weil ganz ehrlich, ich weiß noch nicht so genau, was uns da erwartet. Ich habe so den Eindruck, es geht mehr so um Urban und alles rund ums Fahrrad und ein bisschen Special Interest und das gibt es und das gibt es. Schöne Räder hoffentlich zu sehen.
Ich glaube, der Freitagabend ist ja so ein bisschen, also am Freitag geht es ja ab 18 Uhr bis 23 Uhr los. Und ich bild mir ein so von den Bildern, da gab es da immer so geile Bike, Indoor-Events, Single Speed.
Ja, Party.
Partys, ja. Genau.
dafür bin ich ja auch, dafür, das ist ja mein Ding.
Genau. Und dann denke ich, ist Samstag, Sonntag eher so Ausstellung.
Genau so habe ich es auch interpretiert. Und an dem Wochenende ist ja auch noch die Velo Berlin, was wir zu unserer Schande gestehen müssen, wir erst so richtig in den letzten Tagen mitbekommen haben.
Genau. Und ich muss so ehrlich sagen, das hatte ich so bisher kaum auf dem Schirm.
Wenn ich mir das anschaue, ist es wirkt auf mich so ein bisschen wie die etwas esoterisch ist das falsche Wort. So eine Eurobike in Miniatur mit Nischenprodukten auch.
Naja, ich denke eher so im, also
oder also lokaler.
Zielgruppe Berlin. Also ja. So irgendwie kleiner Einwurf, die aus dem Chat kommt Zeitumstelle eine Woche später. So ein Mist!
Aber Moment, die Uhr wird doch eine Stunde vorgestellt, oder?
Also ist also doch gut für es dich. Ist jetzt auch völlig egal, jetzt ist es eine Woche später. Also Nischenprodukte würde ich nicht sagen, ist, wie ich gerade sehe, ist Campagnolo Deutschland vor Ort.
Ja, aber es ist auch der Radtouren in Afrika da.
Genau, also ich denke, es ist so viel so, also Radreise, Radurlaub, Radtourismus, auch so urbanes Biken, also so Interessenverbände, in die Schiene. Mhm. Irgendwie ist ja die Eurobike Mitveranstalter.
Genau.
Bei der ganzen Geschichte. Ich denke einfach, das ist so nochmal so eher eine lokale Eurobike, die sich ganz klar an Endkunden aus dem Berliner Raum richtet.
Ja, vielleicht, ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Ich habe mir mal so auch die Veranstalterliste durchgeguckt. Ich habe schon, ich weiß einen Veranstalter, dem ich ein Bier bringen muss, dem ich das noch schulde. Und ansonsten sind da wirklich so 4, 5, 6, 7 Veranstalter, wo ich mir schon sage, da fühle ich mich gut aufgehoben, da könnte man mal ein Gespräch versuchen zu führen oder mal anfragen vorher. Ich glaube, das ist ganz clever, dass man vorher mal fragt bei ein paar Firmen, hör mal, habt ihr die Möglichkeit, so wie du es auch sehr, sehr gut bei der Eurobike gemacht hast und dass man da vielleicht ein paar interessante Gespräche führt. Und dann können wir mal uns mal genau anschauen, wie wir das zeitlich unter den Hut kriegen, dass man den einen Abend vielleicht auf der Fahrradschau verbringt, dann den Samstag auf der Velo Berlin und dann den Sonntag wieder bei der Fahrradschau oder wie wir das aufteilen.
Ich muss mich da eher, weil ich ja Sonntag früh schon zurückfliege, ja, ja. Dann tendenziell eher entscheiden.
Ja.
Oder halben Tag Samstag hier, halben Tag dort.
Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also, ich würde auch sagen, ich habe jetzt bei der Berliner Fahrradschau, wenn wir da am Freitagabend schon sehen, hey, das ist super hier und ich möchte das und das und das morgen auch nochmal sehen, dass man sich da einen Tag aufteilt oder dass wir uns auch aufteilen und der eine geht dahin und der andere dahin, um Gespräche zu führen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Es gibt auch teilweise, glaube ich, Aussteller, die auf beiden Veranstaltungen sind. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Und wir möchten natürlich gerne, ich glaube, am Samstagabend dann ein Bier trinken, oder? Mit Hörern.
Genau, das wäre echt schön.
Ja, also nur die Netten. Die nicht Netten, die nicht. Also dann.
Wir haben doch nur Nette.
Ja, das hoffe ich. Aber weiß ja nicht, ich kenne ja, wie viele Hörer kennen wir denn? Also wir kennen alle, die bei Rad am Ring natürlich mit dabei waren. Mal dann den einen oder anderen noch. Aber vielleicht, wer sich das schon mal irgendwie so in den Kalender schreiben will, das ist dann der Samstag, der 21. März, mein Namenstag, ich möchte es noch mal erwähnen, wo wir dann ein kleines Hörertreffen in Berlin veranstalten werden. Mindestens sind der Markus und ich da, vielleicht, wenn er es irgendwie hinkriegt, der Chris auch. Und die Lokalität werden wir, glaube ich, noch früh genug irgendwie versuchen zu finden.
Sind auch für lokale Insider-Tipps natürlich gern offen. So, also wer da.
Ich würde sogar fast sagen, angewiesen, oder?
Das ist ja besser formuliert, ja.
Weil das letzte Mal, als ich in Berlin war, das ist so lange her.
Dann kommt irgendwie noch als Treffpunkt irgendwie McDonalds-Filiale oder so.
Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich bin mit meiner damaligen Freundin da angekommen und wir waren bei ihrem Cousin oder der Vater oder sonst irgendwas, weiß der Geier, weil es so verwandtschaftlich Welt ist, wo keiner mehr genau weiß, was eigentlich ist. Und da sollten wir übernachten und dann hieß es, seit da und da Straße, Hausnummer, und das war auch die Zeit, da gab es noch keine Mobiltelefone. Ne? Wir konnten jetzt auch nicht irgendwie so bei Google Maps mal eben gucken, ah, hier und hier. Und dann waren wir, diese kleine Anekdote zu erzählen, in Kreuzberg war das auch. Und dann standen wir vor der Tür, abends um 10 oder 9 oder so, das machte keiner auf. Und wir so, ja, was machen wir denn da? Ne? Und dann haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber es hieß dann auf einmal, wir müssen warten. Und da war unten in dem Haus eine Kneipe. Und da sind wir natürlich in diese Kneipe rein. Was man halt macht, ne? Man ist in einer fremden Stadt, wo soll man sonst noch hin? Wir haben dann da ein Bier genommen. Und dann war das die Kneipe. Ich weiß auch nicht, zweiter Anekdotensprung. Es gab früher bei den Toten Hosen einen Typen, der als der wahre Heino aufgetreten ist. Und auch von dem richtigen Heino verklagt wurde wegen irgendwie, ne, Markenrecht und sonstigem Scheiß. Und der Typ hat eine Kneipe dann in Kreuzberg aufgemacht. Und das war der. Das war halt so eine ganz abgefuckte, abgeranzte Punk, ja nicht Punk, möchte gern Punk, irgendwie Kneipe. Und da ich ja geborener Düsseldorfer bin, war mir das alles schon so ein bisschen bekannt, kam mir das vor und so. Naja, ich weiß auch gar nicht, wo die Geschichte jetzt hinführt. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendeine Lokalität wisst, die besser ist als die, wo ich mich an diesem Abend da befunden habe, dann möget ihr euch gerne bitte melden. Ansonsten müssen wir unsere Berliner Kontakte spielen lassen und dort uns eine Sache empfehlen lassen. Also immer her mit euren Tipps.
Ganz genau.
Und das nicht nur in Bezug auf die Lokalität, wo wir am 21. abends, ich sag mal ab, soll eine Uhrzeit sagen, ab 8 oder ab 9.
Ja, irgendwann.
Irgendwie so, dann werden wir auflaufen. Ein Bier mit euch nehmen können, sondern auch Unterkunft. Ne? Also wir haben jetzt so ein bisschen überlegt, was machen wir? Gibt es irgendeinen Hörer, der uns Obdach geben will für die Zeit? Ne? Also vielleicht gibt es ja jemanden mit, wie soll man sagen, mit Willen ähnlich, der in Willen ähnlichen Verhältnissen lebt. Ein Privatier mit nahezu unerschöpflichen finanziellen Ressourcen.
Der ein Hotel hat.
Der ein Hotel hat, genau. ein Berliner Hotelier, der uns zuhört und uns sagt, hey, die zwei Zimmer gehen das Wochenende auf mich.
Die zwei Suiten.
Ja. Oh, das letzte Mal, als ich in der Suite übernachtet habe, das war was. Also wenn ihr da Tipps habt, also bis jetzt sind so die Optionen, die wir haben, wir schauen einfach entweder, wie gesagt, wenn wirklich ein Hörer sagt, hey, ich habe ganz viel Platz und hier, da habt ihr ein Zimmer, das ihr haben könnt, immer gerne. Ansonsten ein einfaches Hotel reicht uns natürlich auch, wenn ihr da einen Tipp habt. Vor allen Dingen irgendwie, ich kann das jetzt regional noch nicht so richtig eingrenzen, wo die Berliner Fahrradschau und wo die Messe Berlin, wo glaube ich der Velo Berlin stattfindet, ist. Das ist alles
total unvorbereitet, oder?
Ja, aber das ist, wir sind ja noch ein bisschen weit, also es ist ja erst in ziemlich genau 2 Monaten. Also da bin ich ja jetzt noch für meine Verhältnisse weit vorne. Aber dass man sagt, okay, da könnt ihr euch, orientiert euch zumindest mal geografisch an dem und dem Stadtteil, das wäre ja schon mal was, ne? Dass man da ungefähr in der Mitte ist. Und ich betrachte halt als Option, entweder jemand sagt, ey, ich habe so viel Platz hier, ihr könnt ein Zimmer bei mir haben, ich habe ein Gästezimmer oder so, nehmt das, außer ein bisschen Internet für Podcasts brauchen wir nichts. Oder ein günstiges Hotel da irgendwie in der Nähe. Ich bin ja mal so ein Freund von so Hotelketten. Da weiß man zumindest, was man hat. So Motel One oder irgendwie sowas in der Gegend. Oder was Bekannte halt immer wieder propagieren, Airbnb, was ich dir erklären musste.
Genau. Das ist so privat, oder?
Ja, das in Deutschland große Diskussion darüber, weil ganze Stadtteile schon fast Airbnb-isiert sind. Ja, dass der Wohnraum quasi nur noch untervermietet wird und so alteingesessene Mieter gar nicht mehr wissen, wer in ihrem Haus tagtäglich ein- und ausgeht. Hm. Ich finde das auch eine bisschen zweischneidige Sache.
Aber also hast du mal diesen Hospitality Club?
Was?
Kennst du das? Also sozusagen auch sowas, bei eher so auf ja, Backpacker-Niveau. Also du bist in irgendeiner Stadt, suchst eine simple Unterkunft und kannst dann bei jemandem kostenlos übernachten. Also wird auch kein Geld genommen. Mhm. Und das ist so ein Netzwerk, das vor, ich glaube, das ist ein Deutscher, der das auch mal ins Leben gerufen hat. Und das war ziemlich populär, aber hat eine furchtbar hässliche Webseite. Das ist, das sieht noch genauso aus wie vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren.
Nee, das sagt mir gar nichts. Also bei Airbnb bezahlst du halt auch richtig.
Genau.
Also da bezahlst halt du fast Hotelzimmerpreise. Mit dem Vorteil, dass du halt dein eigenes, dass du quasi wie eine Wohnung hast. Ne?
Ja.
Das wäre so die dritte Option, die wir haben, wo ich mich jetzt mal in den kommenden 2 Wochen, sage ich mal Airbnb-mäßig mich umschaue. Erstmal von der Lokalisation her, was da Sinn macht. Und vielleicht hat da ja auch ein Hörer noch einen Tipp. Denk dran, wir sind schon älter, also vor allen Dingen der Markus. Und also ich sag nicht, dass wir auf Komfortwert liegen, aber ein Bett ist schon was Schönes und ich bin, glaube ich, aber in der Hinsicht noch etwas verwöhnter als du. Dir würde ja wahrscheinlich ein Zelt und eine Isomatte irgendwo reichen, auch im März. Ich bin ja.
Ich habe jetzt eigentlich noch Handgepäck gebucht.
Ja, das Zelt kann ich dir, das können wir ja per Paket dahin
schicken. Oh, nee, lass mal, danke. Das ist nett von dir gemeint, dein Zelt, aber.
Nee, das, ich sehe ja gerade, Globetrotter ist ja zum Beispiel auch bei der Velo Berlin. Vielleicht kannst du da direkt ein Zelt mitnehmen.
Genau.
So. Oder hier bei deinen Freunden von Schule. Vielleicht haben die noch eine große Tasche, da kann sich dann auch reinsetzen oder so etwas.
Wir kriegen einen Kinderwagen, können wir uns reinsetzen.
Ja, den Kinderwagen würde ich in der Tat gerne mitnehmen. Also das würde für mich gerade absolut Sinn machen. Ein Fahrradanhänger fürs Kind.
Genau.
Da möchte ich mich auch ganz an dieser Stelle kurz bedanken, hat sich ein Hörer gemeldet und meinte, ey, wenn du da mal Tipps brauchst, ich habe mich mit der Thematik sehr beschäftigt, aus gegebenem Anlass bei ihm wahrscheinlich auch. Ich weiß da einiges drüber. Zu gegebener Zeit werde ich mich definitiv melden, weil ich glaube, an meinem Fahrrad kann man auch wunderbar einen Kindertransporter dranhängen. Und das wird dann eine schöne Sache. Also, Aufruf an alle Berliner. Wir brauchen folgende Informationen. Wo trinken wir abends ein Bier mit euch? So gesittet, also gesittetes Bier. Das Ungesittete findet sich dann später. Und B, vielleicht ein kleiner Tipp zur Unterkunft oder der reiche Hotelier, der uns 2 Zimmer in seinem Hotel zur Verfügung stellt für die Nacht. Genau, das war's.
Das war schön.
Ja, und dann werden wir ein schönes Wochenende haben. Wenn wir genug Internet haben, werden wir vielleicht auch von dort selber schon eine kleine kurze Folge raushauen. Aber das werden wir sehen.
Wir hatten ja mal gedacht, die 100. Folge dort irgendwie zu feiern. Ja, das oder so.
Vielleicht machen wir die Feier einfach dann beim Hörertreffen.
Ja.
Machen die 100. Folge irgendwie dann auch von da. Oder wir machen die 100. Folge. Oder vielleicht, irgendwas wird uns schon einfallen. Das werden wir ja spontan dann. Oder das. Irgendwas wird uns da schon aufgehen. Was? Irgendwas habe ich mit Berlin doch vergessen. Hilf mir mal. Unterkunft.
Berlin.
Berliner Velo.
Nee,
ist alles durch, ne?
Ich wüsste nicht.
Ja, nee, ist alles durch. Was sagt denn der Garmin-Fanboy zur CES?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie gerade andere Sorgen gehabt. Ich habe fast nichts mitbekommen, was so in der Welt passiert.
Garmin stellt neue Sachen vor.
Was
sagst du
denn? Was gibt's denn?
Ja, also Garmin hat jetzt neue Uhren vorgestellt. Ich dachte ja, du hättest das Portemonnaie schon fast gezückt.
Nee, das wäre schon was anderes zücken, aber da kann ich auch noch was zu sagen.
Messeneuheiten von Garmin, ich weiß auch gar nicht, was ich davon so richtig halten soll. Also du hattest ja schon längere Zeit das Vivo Fit, richtig? Das, und es gibt jetzt das Vivo Fit 2. Den richtigen Unterschied, ich glaube, außer dass es so Notifications hat, habe ich noch nicht richtig geblickt. Ich hatte das Vivo Fit von Garmin ja auch eine Zeit lang bekommen zum mal ausprobieren, wie es sich so im alltäglichen Gebrauch tut. Und ich muss sagen, ich war auch im Vergleich zum Withings Pulse, was wir auch hatten, ziemlich angetan davon. Also da, ich habe am Anfang dich so, du hast es ja, trägst es wahrscheinlich immer noch, ne?
Nee, gerade nicht.
gerade nicht. Aber so grundsätzlich, ne, hast du es relativ lange oder sehr lange getragen.
Genau.
Und hatte an einem gewissen Punkt, muss ich auch gestehen, war ich ein bisschen neidisch. Und nachdem ich es jetzt gehabt hatte, ist mein Neid eigentlich noch größer geworden. aber ich konnte mich dann am Ende doch nicht dazu entschließen, es zu kaufen. Das war dann, es war so nice to have, aber das kam dann auch mit an den Punkt irgendwie so, so nach dem Motto, okay, Nachwuchs kommt und da werden Kosten auf uns zukommen und da wird es so viel Sachen geben, die unabsehbar sind, also im positiven Sinne, die man noch nicht absehen kann, wenn man wenig Erfahrung hat, dass man erstmal solche Sachen dann so Gimmick-Kosten ein bisschen reduziert, um es mal so auszudrücken. Also habe ich es dann doch nicht gekauft. Und ja, dann hat Garmin, ich muss gestehen, also es die Garmin-Neuheiten, es gibt ja jetzt einmal zumindest von dem Garmin, ich verstehe halt diese ganze Produktpalette, muss ich jetzt mal einfach so vorher wegschieben, von Garmin derzeit gerade nicht so richtig. Es gibt ja den Vivo Fit, den wir beide hatten, und dann gibt es den Vivo Smart. Hast du davon schon gehört?
Davon habe ich gehört.
Das ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was heißt nichts anderes, aber das Vivo Fit, wo du per Bluetooth mit deinem Mobiltelefon gekoppelt auch noch Nachrichten zum Beispiel irgendwie empfangen kannst. Das ist so ganz grob gesagt richtig wiedergegeben.
Ja, also hat sozusagen mehr Funktionen. Und ich finde, der entscheidende, also der für mich auch entscheidende Vorteil von dem Vivo Fit ist einfach die Batterielaufzeit. Und die hast du, sobald du anfängst mit Bluetooth oder mit GPS oder irgendwelchen anderen Sachen zu hantieren, eben nicht mehr. Und dann fängst du wieder an, das Gerät relativ häufig aufzuladen. Und das betrifft dann eben diesen Vivo Smart.
Genau.
Gerät. Also du hast mal Funktionen, die aber mehr Strom kosten und du damit einfach am Laden bist. Und das finde ich so geil an diesem Vivo Fit.
Ja.
Du trägst es und du musst nichts tun. Du drückst da mal auf diesen Sync-Button und synkst es mit deinem Telefon und ansonsten zählst so ein bisschen deine Aktivität und du kriegst einen Überblick, wie viele Schritte du hast. Aber das ist einfach pflegeleicht.
Ja, genau, pflegeleicht.
Das ist wie so ein Riemenantrieb am Fahrrad.
Ja. Okay. Ja, aber pflegeleicht ist so genau das Wort. So, das ist was für Gedankenlose. Wie mich eigentlich, ne? Also, das stimmt schon. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Es ist einfach da und es funktioniert. Und alle Neuheiten, also im Prinzip, was jetzt von Garmin vorgestellt wurde, waren drei neue, man nennt es heutzutage ja meistens Wearables, Uhren, Tracker, wie man es auch immer nennt. Also einmal dieses Vivo Active, was wohl eine GPS-Uhr ist, ja, wo man halt irgendwie mit integrierten Apps arbeiten kann und was unter normalen Umständen für eine Uhr so eine mittellange Laufzeit von 3 Wochen per Akku hat. Aber du kannst halt wahrscheinlich mit eingestelltem GPS und mit der App, die da läuft und die dann dein Fahrrad, wie soll man sagen, dein Fahrrad fahren oder deine Fahrradtour mittrackt, kriegst es natürlich auch schneller in die Knie gezwungen. Wie immer, ne, wenn man es will. Ja. Man kriegt ja sowas alles, diese, auch bei Telefonen natürlich diese Laufzeiten, die kriegt man natürlich immer auch schneller um, wenn man es möchte. Und das ist also das Vivo Active. Dann als zweites Phoenix, gab es wohl vorher auch schon, Phoenix 1 und Phoenix 2 und jetzt gibt es Phoenix 3, was eine Sportuhr ist, halt auch genauso wie vorher irgendwie mit allem möglichen Zeugs, mit allen möglichen Sensoren, Navigation und so weiter und so fort. Das sind alles so Geschichten, wo ich mir frage, wie braucht man das alles schon wieder, ne? Also braucht man das alles und was es kann? Ist man nicht auch irgendwann überfordert von der Flut der Funktionen? Und als drittes dann der Epix, wo du schon eine Karte wirklich auf deinem Telefon hast. Also das sieht ein bisschen aus wie mein, wie war mein erstes Telefon mit Farbdisplay, ein Sony Ericsson T900, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ja, also so ungefähr stelle ich mir das Display, das ist halb so groß wie das damals. Also ein 1,4 Zoll Bildschirm mit Karten und Multifunktionssport und Smartphone-Benachrichtigung und so weiter und so fort. Und wenn schon wieder nichts über die Laufzeit gesagt wird, dann weiß man, dass die auch nicht allzu lang sein wird. Aber was ich so krass finde, ist irgendwie, also wir haben die Firma Garmin ja jetzt in diesem Podcast schon mehrfach begleitet und über Produkte von dort gesprochen und kritisieren viel und finden vieles gut und finden vieles schlecht und so weiter und so fort. Aber jetzt so mit drei verschiedenen Dingern rauszukommen, also das ist gerade so eine Produktoffensive, finde ich. Also es sind so ganz viele verschiedene Sachen, wo ich auch die Trendschärfe nicht erkenne. Weißt du, wofür ist das, wofür ist das, wofür ist das? Warum benutze ich das und nicht das? Weißt du, was ich meine?
Naja, also teilweise sind es ja einfach Produktfortführungen, also Produktgruppen, die es schon gab und was ja einfach jetzt mit Updates kommen. Aber ich denke, das große Thema Uhren ist ja einfach, es ist ja auch eine Art was Modisches. Also wie sieht eine Uhr aus, was zeige ich damit nach außen, wenn ich so eine Uhr trage? Und sozusagen das ist nicht mehr so rein so ein, ich gucke jetzt nach den Features und das ist jetzt eine Autogeschichte und die nutze ich draußen und die muss die Features haben, damit ich da irgendwie überlebe im Gelände. Darum geht's einfach nicht mehr nur. Also es ist immer so eine Kombination und ich denke, es gibt ganz viele Leute, die sowas eher auch im urbanen Bereich zu Hause, wenn sie mit den Kindern im Park gehen, irgendwie so eine Uhr tragen müssen, die dann also auch in Outdoor-Sachen irgendwie eine Kanutour machen im Kanal und dann eben auch das Geld haben, sich solche teuren Produkte zuzulegen, die dann vielleicht doch auch mal eine coole Funktion haben, wenn sie irgendwie im Sommer in Österreich im Urlaub sind und mal einen Berg erklimmen und mal gucken können, wie hoch sie gerade gekommen sind.
Ja, vielleicht bin ich da einfach zu spießig oder zu...
Ich denke, wir sind da nicht Zielgruppe.
Ja, weil für so eine Uhr 350 Euro, und das ist die untere, der Beginn der Skala sozusagen, hinzulegen. Ja, vielleicht sind wir da wirklich nicht die Zielgruppe. Das mag durchaus sein. Also so ein,
das ist einfach ein höherpreisiges Segment und es gibt einfach Leute, die sich wirklich sowas dann auch alle zwei Jahren neu zulegen oder was da?
Also. Meinst du denn, die mussten jetzt alle noch schnell auf den Markt kommen oder so viel wie möglich haben sich jetzt gerade versucht, etwas vom Kuchen noch abzuschneiden oder die Krümel von der Seite wegzuholen, bevor der große Bäcker Apple dann seine, wie heißt sie jetzt? Die heißt nicht iWatch, oder? Die heißt Apple Watch. Oder wie heißt sie denn?
Boah.
Naja, das Apfeljürchen.
Nichts mehr mit, sag ich dir.
Naja, bevor das Apfeljürchen auf die Welt kommt, versuchen jetzt alle nochmal schnell so auf die Schnelle was zu machen.
Ja, wobei ich, wie gesagt, ich finde jetzt gar nicht, also der große Unterschied ist ja eben diese Geschichte, dass bei Apple, bei Apple ist es ja jetzt nicht unbedingt die Hardware, sondern es ist ja vor allen Dingen diese Software-Geschichte so. Ja. Und das ist so, ich würde es gar nicht vergleichen wollen, weil mich dieses Apple-Produkt wirklich, ich mag Apple-Produkte, aber diese Uhr bricht mich sowas von nicht an und erzeugt eigentlich so viel Antipathie. Also es ist wirklich so eine, boah, das ist einfach nicht mein Ding. Also rein optisch, das ist von den Features nicht mein Ding. Das ist, also da, wer die trägt, der will wirklich nur zeigen, ich habe genug Kohle. Das ist mir zu sehr Prestige. Irgendwie. Also da fehlt mir so, und da gibt es eine ganze Menge Produkte quasi, auch gerade von Garmin, die ich da wesentlich attraktiver finde.
Ich habe vor kurzem, ich schätze mal so 3-4 Stunden in einem Raum verbracht mit insgesamt 6 Leuten und eine Person von den 6 hatte jetzt eine Smartwatch. Ich weiß es nicht genau. Es schien mir entweder diese Motorola 360 zu sein oder ein Samsung, ein Android-Smartwatch. Völlig unerheblich auch welches. Es geht mir nur grundsätzlich um den, um das, um die Funktionsweise. Mhm. Und ich fand es sehr, sehr krass, wie auffällig es war, wenn da drauf geguckt wurde und irgendwas gemacht wurde. Also man hat das so wahrgenommen und man hat das so als irgendwie ungewöhnlich und fremdanmutend wahrgenommen, dass ich mich echt frage, wie das wohl sein wird, ob sich diese Produktkategorie, also das fand ich jetzt, klar, wir gehen jetzt ein bisschen weg von Garmin, aber das gehört ja auch irgendwo dazu, ob sich diese Produktkategorie echt etablieren wird. Weil ich fand es in dem Moment so fremd, also es ist ja nicht so, dass dieser Mensch jetzt nonstop auf seine Uhr geschaut hätte. Aber so in diesen 3-4 Stunden ist es mir schon deutlich aufgefallen, und sei es nur, dass dann irgendwie, keine Ahnung, die Musik vom Telefon, welcher auf den Bluetooth-Lautsprecher gesteuert wurde, wurde dann von da gestoppt oder lauter und leiser gemacht. Mhm. Dann kam eine E-Mail vielleicht auf und die wurde angezeigt, okay, wurde weggewischt, brauche ich jetzt gerade nicht. Und alleine das so alle Viertelstunde oder alle 20 Minuten, dass so drauf gucken und irgendwas machen. Aber andererseits denke ich mir dann auch vielleicht vor, sagen wir mal, 10 Jahren oder so, war vielleicht auch der Blick auf das Telefon und dass man dort schnell etwas gemacht hat, auch völlig fremd. Und heutzutage wird das wiederum, wenn du in der Bahn sitzt oder im Bus sitzt, wenn jeder Dritte nur aufs Telefon guckt, ist das ja schon außergewöhnlich, wird das ja auch als fast normal wahrgenommen.
Aber ich finde es furchtbar mittlerweile. Also, also die Geräte besitzen uns und nicht wir die Geräte.
Ja.
Und ja, es ist schon, also schon, ich finde das teilweise mal, ja, teilweise schon ganz schön heftig. Also auch so als Selbstkritik, habe ich auch letztes Jahr da so ein bisschen meinen Konsum verändert und
Es geht mir noch nicht mal um den Aspekt. Den Aspekt, den kann ja jeder oder muss jeder für sich selber beurteilen. Aber ich fand mir so interessant, dass dieses neue Verhalten, also dieses bisher für Außenstehende ungewöhnliche Verhalten, auf einmal wahrgenommen wurde. Und ich so, hä? Was macht der mit der Uhr? Warum guckt der schon wieder? Ach so, das ist eine Smartwatch. Ah, okay. Und dass das so fremd war, dieses Verhalten einfach. Und was mich dann auch zu dem Schluss kommen lassen, dass entweder das setzt sich sehr, sehr schnell durch und dann machen es auf einmal sehr, sehr viele, oder man nimmt dieses Verhalten so lange als sehr fremd wahr, dass das sich nicht durchsetzen wird. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich finde ja sowas auch immer im positiveren Sinne interessant, aber dieser Brückenschlag fiel mir jetzt nur ein bei den Garmin-Geräten.
Ja, die Garmin-Geräte, muss man ja nochmal dazu sagen, sind ja schon auch ausgerichtet auf sportliche Aktivitäten, Outdoor-Aktivitäten. Und diese Smartwatches sind ja jetzt eher, ich will jetzt nicht sagen Technikspielereien, aber sind ja doch eher in diese Richtung. Also gerade das, was jetzt von Apple kommt, was wohl irgendwie nicht wasserdicht sein soll. Also das sind so Geschichten, die willst du dann gar nicht beim Sport verwenden, weil es dir irgendwie zu... also das Lustige ist ja noch bei Apple, dass du ja trotzdem dein Telefon dabei haben musst, weil quasi die Uhr mehr oder weniger nur das Display ist zu deinem Telefon. Also du hast dann zwei Geräte statt nur einem. Also das ist irgendwie, wenn du jetzt laufen gehst, das ist irgendwie, das hat wenig mit Outdoor zu tun. Da finde ich dann schon eher so eine, also Garmin setzt da schon auf dieses Sportsegment sozusagen. Und was interessant wird, ist ja, dass das Garmin quasi mit einer, auch einer Softwareplattform gekommen ist. Wo quasi Entwickler Dritt-Apps für Garmin-Geräte entwickeln können. Und das finde ich so grundsätzlich eine ganz interessante Geschichte. Nicht nur, weil man vielleicht überlegt, inwieweit kommuniziert ein Smartphone mit deiner Sportuhr und kann dir deine Kurznachrichten anzeigen, was ich Quatsch, also als Funktion ziemlich ein Quatsch finde, aber ja, also in diesem Segment. Es könnte eben doch sein, dass es dann zum Beispiel Strava-Apps direkt auf den Uhren oder auf den Garmin Edge-Geräten gibt, wo eben dann Strava-Segmente angezeigt werden, direkt als Dritt-App. Also da finde ich das schon sozusagen, da kommt so ein bisschen eine Öffnung und da wird sich einiges in den nächsten Jahren passieren. Bleib abzuwarten, wie das Ganze dann praktisch aussieht.
Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man ja auch immer wieder von vielen Seiten mitbekommt, wie groß auch die Unzufriedenheit teilweise mit Garmin Software ist, ne? Dass da Garmin User als Beta-Tester angesehen werden oder sich selber als Beta-Tester ansehen und darauf schimpfen, auf die Qualität der Software aufhängen von Aufnahmen, also dass sich Aufnahmen während der Nutzung aufhängen, dass nicht auf Anfragen eingegangen wird, Beschwerden eingegangen wird und so weiter und so fort. Da graut's mir ein bisschen davor, dass ich jetzt auf meinen Tacho irgendwelche Apps noch lade und in Kompatibilitätsprobleme renne und dann noch auf Schwierigkeiten stoße. Ich bin ehrlich gesagt, wenn ich die ganzen vielen Sachen immer höre, echt froh über meinen alten oder noch gar nicht so alten, aber kleinen Garmin 500, wo alles ganz stabil läuft und ich keinen großen Ärger habe. Es manchmal ein bisschen dauert, bis er das GPS-Signal gefangen hat. Aber ansonsten ich sehr, sehr solide und sehr, sehr zu. Also wenn alles an meinem Rad so gut laufen würde wie der Tag Garmin, dann würde ich ein ganzes Stückchen weiter. Da bin ich ganz, ganz froh.
Es kommt gerade aus dem Chat.
Ja, ich würde es auch gerne gehen.
Genau, kann man auch nochmal verlinken. Strava-Segmente auf dem Edge. 510, 810 geht jetzt schon. Genau, den entsprechenden Blogartikel vom Sebastian, wir müssen euch verlinken. Genau, klar gehen viele Sachen. Und es gehen, also ich habe also auch schon quasi die Version, die Sebastian da gebracht hat, die ist sozusagen nochmal avancierter. Oder, oh Gott, Mensch.
Ja.
Weiter. Also, weiter, meine Güte. Ich habe das schon mal vor einer ganzen Weile gemacht. Da hast du dann nur den Start- und den Endpunkt irgendwie dir hast anzeigen lassen. Also da passiert schon viel, aber es sind halt immer, das ist so wie dieses, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, wenn ich mich auf mein Spinningrad setze und Trainer holt, es ist so perfekt und geht so schnell, wenn du nicht noch irgendwie fünfmal kopieren musst und nachdenken musst, sondern wenn du einfach losmachst. Also das, was du willst, machst du einfach los. Und so ist es eben auch mit nativen Apps. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass eine native App auf Strava-App auf einem Garmin-Gerät, also davon hat ja auch Garmin was. Das ist ja, Strava ist populär. Ich denke, Garmin hat auch, kann ich mir vorstellen, mehr Produkte verkauft aufgrund von Strava, weil sie eben GPS-basiert sind und so weiter und so fort. Ja, also
andererseits ist natürlich auch der Punkt, dass sie selber gerne ihr Garmin Connect irgendwie ein bisschen weiter unters Volk bringen würden und da an dem Punkt sind, wo sie da die Segmente ja auch in einer anderen Form einführen und
ja. Ich denke, Strava, Garmin Connect ist einfach so dieses Pflichtangebot und das muss man sich ja nochmal überlegen. Also was sie liefern müssen. Sie liefern quasi zu ihrer Hardware noch eine Auswertungsplattform kostenlos dazu. Strava kommt man relativ schnell auch sozusagen in den Premium-Bereich, wo du also nochmal extra für bezahlst. Und stell dir vor, Garmin würde sagen, okay, wir verkaufen hier die Hardware und du kaufst nochmal extra im Monat, um die Daten am Rechner auswerten zu können, nochmal unser Garmin Connect. Das können sie nicht machen. Mhm. Also ich glaube, da würden die Kunden aufs Dach steigen.
Wobei ich muss an dem einen Punkt einhaken. Also ich komme mit Strava auch, wie es schon so oft, also ich habe das Premium jetzt zweimal genutzt für einen Monat. Vielleicht bin ich auch, da kommen wir zu dem alten Punkt, Freigeist. Ich bin vielleicht nicht so zahlenaffin, dass ich mit der Basisversion schon einigermaßen auskomme.
Also da. Klar, und man käme, also ich käme auch viele auch mit Garmin Connect eigentlich aus. Es ist halt nicht sexy. Also ja, das muss man auch mal deutlich sagen. Es ist nicht sexy, es ist da wären vielleicht, ich kann nichts über die Ressourcen sagen, die da reingesteckt werden. Also gibt es da ähnlich viel Manpower dahinter, was die Entwicklung betrifft oder nicht. Aber grundsätzlich wird man auch da sozusagen die wichtigsten grundlegenden Informationen, also man muss ja auch mal wirklich überlegen, aber was. Also, wie haben die Leute vor 10, 15, 20 Jahren trainiert? He? Also, heute reden wir auch, wir reden hier über Hobby.
Ja, ja.
Da übertreiben wir schon manchmal ganz schön. Also, das ist so. Aber es macht ja auch Spaß.
Ja, ja, klar. Jetzt habe ich gerade den Faden von meinen Gedanken verloren. Strava ist halt im Moment. Oder zumindest jetzt in der derzeitigen Phase ist halt, ich glaube, wenn alle Menschen, die jetzt so bei Strava, wenn Strava morgen zu hätte, könnte man den gleichen Laden 3 Wochen später bei Garmin Connect aufmachen. Ich glaube noch nicht mal, dass es einzelne, wie soll man sagen, einzelne Features oder einzelne Teile des Ganzen sind, sondern einfach die Masse der Menschen ist halt bei Strava und nicht bei Garmin Connect. Genauso wie ich musste das letztens jemandem erklären, da habe ich einfach den Vergleich gezogen wie Twitter und App.net. Ne? Bei App.net gab es eine Zeit lang oder hat man auch gedacht, wenn das jetzt abheben würde, das ist ja wie Twitter, nur ein bisschen besser. Genauso ist bei, und es ist halt irgendwann wieder zugemacht worden, weil nicht die kritische Masse erreicht wurde. Und ich glaube, so ist es bei Garmin auch. Außer, dass Garmin Connect sicher nicht bleiben wird, einfach weil sie Bestandteil einer großen Familie sind. Aber Strava hat für mich jetzt da auch kein Alleinstellungsmerkmal, was da mehr ist als jetzt bei anderen. Also da bin ich, das würde ich jetzt gar nicht so propagieren meinerseits. dass es so etwas hat. Wir kamen aus dem Chat jetzt die Frage nochmal an uns gerichtet, was wir von den Segmenten denn so grundsätzlich halten. Meine Meinung ist relativ einfach. Ich benutze Segmente aus Spaß, wenn ich da Bock zu habe, aber ich würde jetzt seltenst bin ich auf einer Tour, wo ich mir überlege, oh, da ist gleich ein Segment, jetzt gebe ich mal richtig Gas. Das mache ich eigentlich so gut wie nie. Wofür ich es gerne benutze, ist, dass ich vielleicht mal zu dem Saisonzeitpunkt, wenn ich weiß, okay, im Sommer, jetzt im Juli, August, September oder so weiter, da bin ich ganz gut drauf und da habe ich für mich so mit den Saisonhöhepunkt, meinen Leistungshöhepunkt, dass ich dann mal ein ganz bestimmtes Segment voll Power hochfahre, einfach um mich mit dem, nicht mit dem anderen zu vergleichen, sondern mich mit mir selber von vor einem Jahr zu vergleichen. Ne, das früher, man weiß ja immer, dass Armstrong zum Beispiel einen bestimmten Berg in der Nähe von Nizza genommen hat, Pantani einen bestimmten Berg bei sich in der Umgebung und haben einfach die Zeit genommen, eine Referenzzeit an diesem Berg. Und im Grunde genommen ist das ja nichts anderes. Ich benutze das dann auch für diesen Berg oder diese Strecke, um dort eine festgelegte Zeit zu nehmen. Das könnte ich aber genauso gut, wenn ich eine Stoppuhr nehmen würde und dann vergleiche, okay, und mir aufschreiben würde und dann sagen, okay, vor einem Jahr habe ich für die Strecke 22:20 gebraucht und jetzt brauche ich...
Hört jemand an? Christian, hörst du mich?
Ja, der Markus ist wieder da.
Ja, du warst einfach weg.
Ich war weg, das ist doch gelogen.
Lief alles sauber weiter.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ja. Also, Pantanis Referenzberg bin ich auch schon gefahren.
Ja, siehst du. Also, das ist ja im Prinzip, ist dann das Segment nur die Fortsetzung des Gleichen mit anderen Mitteln. Behaupte ich einfach mal. Für mich zumindest.
Also, ich finde Segmente schick, schön. Ich finde es gut, dass Strava gekommen ist mit den 2015er, also mit den Jahressegmenten. Mhm. Weil, also es gibt dann schon teilweise Segmente, wo da Werte liegen von letzten Jahr oder vorletzten Jahr, wo du einfach merkst, so, da kommst du nicht, das packst du nicht. Da ist vielleicht gerade hier semi-professionelles Rennen gewesen und da kommst du, hast du keine Chance, da irgendwas zu knacken. Mhm. Oder haben Leute trainiert oder waren sonst so bei Bedingungen oder liefen Radrennen lang oder was auch immer. Also ich finde das schon ganz cool. Was ich bei uns als Trend beobachte, ist, dass relativ häufig mittlerweile Biker Segmente also du kannst ja so flecken, also so als gefährlich oder melden, wie nennt man das auf Deutsch?
Ja, melden.
Melden, genau. Und dass sozusagen Segmente rausgenommen werden. Okay. Weil zum Beispiel in dem Segment eine Straßenkreuzung mit dabei ist.
Aha.
Und da gibt es bei uns zum Beispiel eine ganze Menge Segmente, die werden sich teilweise automatisch erstellt, teilweise hat das mal jemand angelegt. Sind das auch alte Geschichten, was ich zum Beispiel irgendeinen Weg um einen See herum. Mhm. Naja, also das ist ein See und da geht ein Weg ringsrum und da gibt es dann halt Segmente. Wer ist am schnellsten um den See? Und das erzeugt natürlich Konfliktpotenzial zwischen Fußgängern und Radfahrern, sodass mittlerweile selbst Biker zunehmend solche Segmente quasi auch melden und da so ein bisschen für Hygiene sorgen. Das finde ich ganz cool bei uns. Ich kriege das über Facebook ein bisschen mit, da gibt es so eine Facebook-Gruppe, wo so, ja, sag ich mal, aktive Radfahrer, also aktiv in Form von, so wie ich, als Hobby, also nicht jetzt als Job, aber im Hobbybereich, da so eine Facebook-Gruppe sind aus der Region und da sagen immer Leute mal Bescheid, hier, jetzt habe ich mal das Segment wieder gefleckt und so weiter. Das finde ich ganz gut.
Was hat dieses Flecken, also ich, das ist eine gefährliche Route und da ist dann nicht möglich zu messen oder nicht
anzuschauen. Es ist einfach ein gefährliches Segment und das Segment wird dann quasi gestrichen.
Okay. Und das kann ich auch selber für mich jetzt nicht mit mir vergleichen, was ich früher mal hatte.
Boah, jetzt gehst du natürlich in die Details und erwischst mich auf zwei zum Fuß.
Ja, klar.
Das stand überhaupt nicht auf unserer Agenda heute.
Nee, haben wir wie so
oft. Sie einfach so reinschießen und mich bloßstellen.
Ja, also bis zum nächsten Mal
das informiert
sich der Markus dann darüber.
Da wird das ausgetragen. Ja?
Was? Ich hab's nicht zugehört. Warum ging's? Also bis zum nächsten Mal wird der Markus sich genau darüber informieren und dann darüber sprechen.
5-minütigen Vortrag halten.
Genau.
Du wirst mit 10 Folien.
Ja, und du kriegst dann auch eine Note dafür. Also, das ist so ein bisschen unsere Meinung zu Segmente. Wie gesagt, ich benutze es primär, um mich mit mich selber zu vergleichen. Und das reicht mir auch. Und
genau.
Ich sehe das aber auch nicht verbissen. Das ist ja alles nur Spaß.
Und das ist ja wirklich, also auch die selber vergleichen, ist eine tolle Sache. Einfach zu schauen, Mensch, im Frühjahr Segment X, wie liege ich denn dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr an? Oder ja.
Und das ist auch, das habe ich jetzt relativ neu entdeckt, vor kurzem erst. Während der Markus da vor sich hinstirbt, dass man auf, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin und ich werde es wahrscheinlich auch nie wieder finden, dass man in so einer Art Grafik angezeigt wird über einen Zeitstrahl, wann man zu welcher Zeit wie, jetzt hat er mich angesteckt, wie man zu einer gewissen Zeit, also auf einem Zeitstrahl wird dann angezeigt, wie lange man für ein Segment gebraucht hat. Das heißt, es wird immer nur die eigene Zeit innerhalb dieses Segmentes verglichen. Und das fand ich ganz nett, als ich das erste Mal gesehen habe. Aber den ganzen Kram betrachte ich jetzt wirklich nicht dogmatisch. Und es macht halt Spaß. Also es soll unsere, ich würde das jetzt nicht, wie gesagt, ich gebe selten Gas, wenn ich ein Segment sehe, sondern es interessiert mich einfach, wann war ich mal da. So schnell und so nicht.
Gibst du euch nicht bei jedem Segment Gas? Also da bist du ja nur am Dauergas geben hier.
Ja.
Aber es gibt schon Segmente, so auf meiner Hausstrecke, wenn ich merke, heute habe ich einen guten Tag, da wird dann doch schon mal extra
eine Schippe draufgelegt.
Doch, das mache ich schon.
Und jetzt verkaufst du Lose?
Nee, aber der tolle Radmarathon verkauft ab 1. Februar Lose.
Also, jeder, der
und rührt dann später die Lostrommel. Mhm. Und jeder, der dabei sein will oder die Chance haben will, dabei sein zu dürfen zum Ötztaler Radmarathon und das auf dem klassischen Weg, ich ziehe ein Losticket und hoffe, dass ich gezogen werde, kann ab 1. Februar sich da quasi registrieren.
Machst du's? Du weißt es noch nicht.
Ja, also doch. Ja. Also ich wär mich ob das, also bei mir gibt es gerade relativ privater Art viel Veränderung und was sozusagen einerseits ja. Zeitplanung gerade schwierig macht für mich, aber auch die finanzielle Planung über den Haufen wirft, sodass ich da jetzt überhaupt keine Zusagen machen kann oder ich mir da, was weiß ich, Zusagen, wem gebe ich Zusagen, also ich gebe ja, ich mal ja. eh nur mir, aber ja, ich habe Bock, ja, ich will das machen, ja, ist mir wichtig. Und ob ich das dann letztendlich zeitlich und finanziell gebacken kriege, wird sich einfach in den nächsten Monaten entscheiden. Und ob ich natürlich auch einen Startplatz kriege, gerade beim Ötztaler.
Ja, also für mich wie jedes Jahr völlig außer Frage, nein. Ich habe ja gesagt, irgendwann mal mache ich das nochmal, aber das dafür ist sie dieses Jahr nicht. Beim letzten Versuch war es schon ein schwieriges Jahr. Dieses Jahr wäre es wahrscheinlich noch etwas schwieriger. Deswegen lasse ich das mal schön sein. Aber gut, dass du es erwähnst, weil ich hätte jetzt zum Beispiel niemals gewusst, dass jetzt am 1. Februar diese Verlosung wieder startet. Und wer also da mal teilnimmt. Weißt du, was das loskostet? Kostet das irgendwie so 50 Cent oder einen Euro oder sowas?
Nein, das kostete letztes Jahr irgendwas 5 Euro, bilde ich mir ein.
Ach, Quatsch.
Doch, die haben es angehoben, weil es hat erst irgendwie 2 Euro irgendwas gekostet.
Ja.
Aber dann haben halt Leute irgendwie 10 Läuse gekauft. Naja, ist einfach so. Also da haben sie, oder ich glaube, die waren noch günstiger, die Lose. Hast halt irgendwie deine ganze Verwandtschaft angemeldet und dann waren natürlich die Chancen höher. 5,90 Euro Transaktion und Security-Gebühr.
Okay, aber es wird immer noch Leute geben, die 10 Leute aus der Verwandtschaft wahrscheinlich dahin schicken und das machen lassen, oder?
Ja, wobei bei 5 Euro machst du das natürlich. Also ich denke, das hat schon seine Wirkung gezeigt. Also ich will auch gar nicht den Topf aufmachen, die Preise Ötztaler und Anmeldungen und Listen, die dann irgendwie, bist du schon dreimal nicht gezogen worden, kriegst du dann irgendwann einen Startplatz garantiert, aber nicht in dem Jahr, sondern erst im nächsten Jahr und hin und her. Ich will diese Diskussion und das Fass auch gar nicht aufmachen. Das müssen die Veranstalter für sich entscheiden.
Und es muss auch jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte. Weißt du, niemand wird ja gezwungen, da zu starten.
Ganz genau.
Es gibt so viele Veranstaltungen, es gibt so viele schöne Veranstaltungen. Niemand ist gezwungen, da hinzufahren.
Und man kann diese Runde ja auch ohne Veranstaltung fahren.
Ja, ja, genau, klar.
Also man kann ja auch einfach sagen, hey, ich habe da Lust, da mal zu fahren. Muss mich da ganz normal im Straßenverkehr bewegen, mhm. weil der Vorteil Ötztal ist natürlich abgesperrte Strecke. Aber man kann das auch einfach so machen, wenn man das will.
Ja, wenn man, das ist der entscheidende Punkt, wenn man das will. Und Kosten hin oder her, es ist nicht das günstigste Hobby. Und wenn sich jemand entscheidet, er möchte es im Rahmen eines Rennens machen, dann muss er halt in diesen sauren Apfel beißen. Aber nochmal, ich finde das wirklich ganz, ganz wichtig. Niemand ist gezwungen, da zu starten, weil ich finde das immer, das Klagen über Kosten, klar ist das viel Geld und das Ding kostet wahrscheinlich 130 Euro oder so etwas am Ende, die Startgebühr. Und du hast schon 5 Euro da in den Topf geworfen. Aber wenn dir das nicht passt. Ja, dann,
genau, Anreise, Übernachtung kommt rein zu.
Genau, aber ne, niemand wird gezwungen und das entscheidet man ja für sich selber, dass man das machen möchte und dann dann ist das halt so.
Genau, so ist es.
Punkt. Und das macht man ja auch nicht jedes Jahr und das muss man dann halt für sich selber.
Nee, macht man nicht jedes Jahr.
Ja, nee, also ich nicht jedes Jahr. Nur wer das möchte, kann das auch jedes Jahr machen. Aber es ist niemand gezwungen dazu immer. Das finde ich halt genauso immer an anderen Punkten. Der Mensch hat ja immer noch einen freien Willen, etwas zu machen oder nicht zu machen. Und auch das kann man machen oder muss man nicht machen. Also, 1. Februar könnt ihr 5,90 Euro in den Topf werfen und dann seid ihr drin in der Trommel. Genauso kann man sich in die Trommel reinwerfen beim Team Alpecin. Da möchten wir auch nochmal drauf hinweisen. Ich glaube, am 9. Februar oder so ähnlich ist da die Bewerbungsfrist zu Ende. Dort kann man jetzt irgendwie sich erstmal, da werden erstmal 300 Bewerbungsplätze verlost. So richtig verstehen tue ich das auch mal wieder nicht. Also man kann sich dort bewerben. Ich habe das übrigens aus Spaß an der Freude auch gemacht, einfach mal, um zu gucken, was passiert. Und 300 Leute kommen dann sozusagen in die nächste Runde, aber es scheint jetzt kein Kriterium zu geben, nach dem da entschieden wird. Oder habe ich das? Hast du dir das genauer angeschaut? Hast du, weißt du mehr Wissen als ich?
Nee, ich weiß nicht mehr als du. Okay. Es ist nur im Vergleich, also letzten Jahre war es ja immer so, dass quasi das Team dann so ein gemeinsamen Fahrplan hatte. Also es gab feste Events, wo man halt oder es gab 3 Hauptevents, die gefahren werden sollten und quasi Team Alpecin ist als Team Alpecin zu diesen Events gefahren und hat ein Trainingslager gemacht und so weiter und so fort. Jetzt macht es schon eher den Anschein oder den Eindruck, dass man quasi eine individuelle Idee, Wunsch, Traum haben kann, den man gerne mal verwirklichen kann, der oder verwirklichen will und der unabhängig ist von irgendeinem festen Event, also von diesen Hauptevents, die bisher immer angesteuert wurden. Das kann ein 24-Stunden-Rennen sein oder was auch immer. Und dass man sich auf dieses Event, also auf diesen eigenen individuellen Wunsch mit Hilfe von Team Alpecin sich vorbereitet.
Was ich hundertprozentig richtig so zusammengefasst, so wie ich es auch verstanden habe zumindestens, ich habe dann gedacht, okay, ne, hier ein bisschen rumklicken und so, das kriegt der Christian schon hin. Und habe mich dann auch auf einen dieser 300 Plätze mal beworben. Dachte, Schaden tut's nicht. Kostet auch nichts. Mach's einfach mal. Und ich wäre ja auch bereit, mich da in diese Sache da einzubringen und würden wir wahrscheinlich auch hier im Podcast drüber sprechen. Aber was ich nicht verstanden habe, es gibt ja so Traumziele, ne? Also da sind so, 7 Ziele vorgegeben. 8 ist optional, was man selber auswählen kann. Und dann habe ich halt für mich jetzt überlegt, also ich habe es ja hier auch schon mal angesprochen, ne, dieses Jahr wird die zweite Jahreshälfte für mich wahrscheinlich ein paar Veränderungen mit sich bringen in der Natur, dass hier entweder der Tour de France-Sieger des Jahres 2035 zur Welt kommt, der Damen oder der Herren, das ist noch nicht bekannt. Deswegen habe ich mir gedacht, da musst du dir auf jeden Fall ein Ziel in der ersten Jahreshälfte suchen. Klingt ja jetzt erstmal logisch. Und dann habe ich so geguckt und dann war eigentlich das einzige Ziel in der ersten Jahreshälfte, wo ich mir relativ sicher sein konnte, auf den Spuren der Profis einen Frühjahrsklassiker fahren. Dachte ich mir, okay, macht ja Sinn, ne, das dann zu nehmen. Und dann habe ich es geguckt und dann ist die Verlosung am 9. Februar, also die Bewerbungsfrist ist der 9. Februar. Wenn man jetzt unter diese ersten 300 kommt und das am 9. Februar dann quasi die zweite Stufe der Verlosung kommt, die Frühjahrsklassiker aber so rund, ich sag mal 2,5 bis 3 Monate später schon eigentlich dann fast durch sind, oder sagen wir ja Ende Mai auf jeden Fall, Das ist ja nur ein ganz winziger Zeitraum, oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Oder geht es darum, auf den Spuren eines Frühjahrsklassikers 2016 dann zu starten?
Keine Ahnung.
Habe ich auch nicht erwartet. Ich wollte nur mal kurz
meine Unwissenheit wieder präsentieren.
Ja, deine Unwissenheit klar. Und meine komplette Verwirrung, ja. Ob des ganzen Prozederes hier...
Stell mich nur bloß.
Nein, ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ja auch komplett verwirrt davon. Ich weiß das nicht einzuschätzen. Also ich habe jetzt da angeklickt, ich möchte auf den Spuren eines Profis einen Frühjahrsklassiker fahren, was ich als Ziel sowieso mal... Also ne, warum nicht mal einen Frühjahrsklassiker fahren? Irgendwie so Flech Wallon oder Lüttich-Bastogne-Lüttich. Kann man ja auch immer mal zwischendurch machen, wie genauso in Ötztaler irgendwie, die Strecken sind ja bekannt, lädt man sich runter und fährt die dann mal ab. Aber jetzt so mit schönem Material und so alles würde ich ja gerne machen. Man kann auch sicher sein, dass ich das Material auf Herz und Nieren prüfen werde und wenn es mich überlebt hat, dann überlebt es auch alles andere, wie jemand im Chat eben schon sagte. Aber so vom zeitlichen Ablauf her fand ich das halt so irgendwie, habe ich nicht ganz geblickt. Also wenn jemand von Alpecin oder vom Team Alpecin zuhört oder wenn jemand da jemanden kennt, bitte gerne um Aufklärung. Ich bin verwirrt, ob des Verfahrens.
Tja.
Ja.
Wir werden da bestimmt keine Antwort drauf kriegen.
Nee, werden wir keine Antwort drauf kriegen. Also würde mich auch sehr wundern. Aber hier, du bist doch Kumpel vom Lude. Kannst den Lude nicht mal fragen.
Kumpel. Kumpel bin ich gar nicht.
Was?
Nee,
kein Kumpel.
Nee, das war bloß mein Interview, eine Ausfahrt. Ach so.
Na, okay, dann werde ich
Habe ich einen falschen Eindruck hinterlassen bei dir.
Du hast einen falschen Eindruck hinterlassen. Der Lude ist doch bestimmt einer, der bei, da, wenn ihr nicht sofort wisst, über wen wir sprechen, Jörg Ludewig, der zum einen direkt bei der Werbung, nicht bei der Werbung, sondern auf der Homepage zu einem spricht, ehemaliger Radprofi vom Team Telekom und Verkaufsleiter bei Lightwhite. Verkaufsleiter, richtig? Ja, ne?
Ja, ich denke schon. Ja.
Und der müsste es ja wissen. Aber nun ja, vielleicht frage ich da einfach mal an. Das wird ja.
Guck ich doch direkt mal hier auf meinen Visitenkartenstapel, wenn der direkt vor mir liegt.
Visitenkartenstapel ist aber auch wirklich Mitte der 90er anzusiedeln, oder?
Head of Sales, jawohl. Verkaufsleiter.
Ja. Hast du die Telefonnummer? Steht die da? Kannst du mal kurz sagen?
Steht hier? Nee. 090.
Ja, dann rufe ich den mal kurz an.
666.
Dann frage ich den mal, wie der sich das vorstellt. Kannst du mir gleich mal bitte das Foto schicken? Ich wäre verwirrt. Ob ich da jetzt auf Senden klicken soll oder nicht. Ja, also Team Alpecin, vielleicht ne, hat da jemand Bock zu. Das tut nicht weh, sich da zu melden. Und ich finde ja auch immer interessant, wie also Abläufe sind und der Aufwand hält sich in Grenzen, warum nicht? Und es wäre ja toll, wenn irgendwie ein Hörer da irgendwie unterkommt und dann auch ein bisschen von dort berichten kann. Das fände ich auch spannend. Vielleicht geht das. Vielleicht, wenn wir schon nicht unterkommen, fragen wir mal an für ein Interview.
Ich habe mich nicht beworben. Ich glaube, wenn ich mich jetzt bewerben würde und ich habe gerade das Gefühl, dass ich das diesmal nicht ganz so durchziehen kann, könnte, vermutlich.
Ich würde das auch nur, und bei mir würde es natürlich auch, im Moment ist das bei uns beiden ja wahrscheinlich so einfach, dass private Dinge irgendwie das Jahr so ein bisschen unkalkulierbar machen und Mai.
Also das Interessante ist, dass ich auf ganz viele Sachen Bock habe das ist aber sozusagen die Realisierbarkeit ist steht in den Sternen sozusagen. Also so. Es kann sein, dass ich in dem Jahr quasi ganz viel machen kann oder machen werde. Aber das werde ich alles noch sehen. Mal schauen. Ich lasse mich überraschen, was das Jahr noch bringt. Es ist ja noch ganz frisch, genau.
Ja, und das ist ja auch mal, ich finde das ja auch ganz erfrischend, mal irgendwie nicht zu wissen, okay, ich mach das schon. Ey, vielleicht merken wir dann irgendwann mal, merke ich, dass das mit dem Nachwuchs dann doch irgendwie gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und auf einmal stehen wir am 3. Oktober beide in Münster am Start. Ja, wer weiß.
Also was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Anmeldegebühr für Fischkona bezahlt.
Na, das ist doch schon mal was. Bezahlen das ist immer gut.
Genau. Ja, das ist wirklich, das war jetzt so ein bisschen, wo ich so dachte, ich weiß es eigentlich gar nicht. Aber irgendwie hast du halt diese Fristen und jetzt musst du bezahlen bis 15. Januar. Mhm. Und dann habe ich jetzt einfach mal bezahlt und hoffe, dass ich dann auch entsprechend antreten kann. Aber in Bezug auf Ötztaler, habe ich so aus dem alten Jahr noch so, man hat ja immer so, wir haben ja so über Material gesprochen und da hat man immer so Wünsche im Kopf, was man gerne haben will und dann ändert sich aber sozusagen die finanzielle Situation bei mir, hat sich schlagartig geändert, sodass ich da nicht mehr das Budget habe, was ich so immer hatte oder habe könnte oder wie man es immer nennt. Also ich muss sozusagen sparen oder werde nicht alles kaufen können, was ich so gern wollte. Und ein Wunsch, den ich aber so auf der Liste habe, ist, hatte bisher, war vielleicht doch mal einen Kompaktkranz für einen Ötztaler zu fahren.
Ach. Ist das denn jetzt nicht, bist du jetzt bei der Campagnolo-Gruppe angekommen, wo der Lochkreis sozusagen es zulässt, nur das Blatt zu wechseln? Nee, noch nicht, ne?
Die finde ich auch optisch hässlich. Und man kann, was es so gibt, ist so für 400 Euro ist es quasi, könnte man sich noch einen Kompaktkranz Campagnolo Record 11-fach holen.
Moment. Kranz oder Kurbel Garnitur komplett?
Kurbel Garnitur.
Ja, okay.
Kurbel Garnitur.
Also bei dem Husten würde ich da gar nicht mehr investieren.
Also da überlege ich sozusagen, darauf habe ich Bock. Und das Ganze, worauf ich auch Bock habe, ist,
keine Ahnung.
Rotor Oval zu fahren.
Ach, diese ovalen Dinger? Ja.
Ja.
Halte ich ja für.
Und jetzt überlege ich halt sozusagen, macht es Sinn auf einem Standard? Also, Oval hat dann den Vorteil, runderer Tritt. Und das können wir auch unter Umständen.
Moment. Vermeintlich. Ich sag ja immer, solange nicht, wenn es einen Vorteil mit sich bringen würde, würde jeder Profi, der damit sein Geld verdient, damit fahren. Solange es nicht alle Profis, die ihr Geld damit verdienen und ihr Leben davon in Teilen abhängt auch oder ihr finanzielles Auskommen, solange die es nicht alle machen, bin ich davon noch nicht überzeugt, dass es so ist.
Gut, also du hast mir eigentlich beantwortet, lass die Finger davon.
Ich bin der Meinung, ja. Also, ich glaube, ich hatte sogar an meinem ersten Rennrad was Ovales. Und also auf meinem ersten Stahlrenner, den ich
gebaut habe. Ja, hieß das nicht früher irgendwie Bio?
Ja, genau.
Irgendwie Space, sowas. Bio Race, ja, Bio, genau. Irgend sowas.
Ich meine, da war ein ovales Blatt drauf.
Und dann haben wir uns alle totgelacht.
Ja, und als ich dann gewechselt habe auf ein normales, rundes Blatt, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Und das ist jetzt aber eine reine Überzeugung. Also das, was ich jetzt sage, ist vollkommen subjektiv. Und wenn die Leute, die damit ihr Geld verdienen, es nicht nutzen oder nur Teile davon es nutzen, dann, du machst ja deine tägliche Arbeit, ja, die du als Webdesigner da machst. Machst du die auf einer Windows XP-Kiste oder machst du die auf einem relativ neuen, für diese Ansprüche oder für das, was du tust, sehr gut ausgestatteten Mac, PC oder was auch immer, Computer? Oder machst du das auf einem alten Ding, was nicht richtig dafür geeignet ist? Du sorgst doch dafür, dass du bestmögliches Material hast für das, was du tust, weil du dein Geld damit verdienst. Das betrachte ich jetzt mal analog einfach auf die Profis im Radsport, wenn die alle ihr Geld damit verdienen und ihr finanzielles Auskommen in vielleicht einem Zeitraum von 10 Jahren ja, für den Rest ihres Lebens zusammenradeln müssen. Wenn die es nicht machen, die auch wirklich für das Material nicht zahlen müssten, ja, die damit ausgestattet würden.
Naja, ich glaube, das ist auch eine Sponsorgeschichte. Also ich glaube schon, dass...
Das glaube ich nicht. Und zwar aus folgendem einfachen Grund. Es gibt im Radsport, gab es schon immer die Möglichkeit, auch für Profis anderes Material zu nutzen, wenn sie es wollen würden. Es gab eine Zeit lang, sind sehr, sehr viele Profis auf einmal in schwarzen, ungelabelten Jacken rumgefahren bei Rennen. Man hörte hinter der Hand alles, dass das alles die Castelli Gabba Sachen sind, die einfach ungelabelt dann von denen gekauft wurden. Es gibt das Gerücht, oder es hat sich sehr, sehr schnell verhärtet, dass bestimmte Rahmen ungelabelt wurden, weil Profis mit anderen Rahmen fahren wollten, als vom Sponsor zur Verfügung gestellt wurden. Immer wieder ist er erstaunlich, warum und wie viele Profis Überschuhe auch bei warmem Wetter tragen. Das wird mit Aerodynamik verkauft. Man ahnt aber auch, dass sehr oft dahinter steckt, dass sie einfach andere Schuhe fahren wollen, weil sie mit Schuhen besser zurechtkommen als die, die vom Sponsor zur Verfügung gestellt werden. Also ich glaube, wenn es um Leistung geht und wenn Shimano, sag ich mal, jetzt ihr Profiteam, ja, wenn von den 20 Fahrern 15 auf der Matte stehen würden und würden sagen, wir möchten ovale Blätter und Shimano sagt, wir haben keine, dann würden die 15 Profis einfach so lange sagen, dann entweder verdammt nochmal, macht ihr uns welche oder ihr nehmt die von der Firma XYZ und schreibt das Shimano meinetwegen auch drauf, das ist uns scheißegal, aber damit sind wir am Berg schneller, damit gewinnen wir ein Rennen und das ist doch auch in eurem Interesse. Also ich glaube da, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass es Sponsoreninteresse. Sponsoreninteresse ist vorhanden, aber das größte Interesse eines Sponsors ist doch, dass sein Sportler siegt.
Ich denke, also Lightweight, also es werden ja zum Beispiel bei Zeitfahren auch
genau,
ja, wird ja viel Lightweight gefahren mittlerweile, aber ungelabelt. Das Problem ist, dass du, denke ich, Rotorblätter, Ovale, schlecht ungelabelt montieren kannst.
Naja, du kannst halt den Namen ausfräsen und was anderes drüber kleben. Also ich glaube einfach, wo da ein Wille vorhanden wäre, da wäre ein Weg. Ne? Klar, dann hat Tony Martin vielleicht auf seinem Zeitfahrrad ein ovales Blatt und man würde fragen, ey, Moment mal, Shimano hat keine ovalen Blätter, woher hast du das Blatt? Ja, dann wird er sagen, ist eine Spezialanfertigung für mich. Ist ja kein Label drauf. Also ich glaube, da ganz ehrlich, also wenn die Leute, die Geld damit verdienen, es nicht machen.
Ich kann es nicht, also ich kenne die Hintergründe nicht. Es kann natürlich sein, dass du mit deinem Argument da richtig liegst, gar keine Frage.
Andererseits, es auszuprobieren, fände ich auch interessant. Ne?
Also genau.
Und die Neugierde ist natürlich auch da.
Um nochmal zurückzukommen, was meine Überlegung war, war sozusagen, wenn ich an meinem Standard, an meiner Standardkurbel oval verwende, also für Standardkranz, würde mir das am Berg schon so viel helfen, dass ich auf diesen Kompaktkranz gänzlich verzichten kann? Oder ist sozusagen, ist das vielleicht, wie du sagst, es bringt gar nichts oder es ist so marginal, dass man das, also dass es dann eher Sinn macht, einen Kompaktkranz, als Kompaktkurbel umzustreiken.
Was machen die Profis? Ja, was machen die Profis? Die montieren sich auch an gewissen Anstiegen, montieren sich dann vielleicht nicht eine Kompakt, also gehen halt von 53, 39 dann vielleicht auf 52, 36, was es, glaube ich, bei Campagnolo ja auch gibt. Zumindest bei Shimano. Ich meine, muss ja halt eine Shimano-Gruppe dran machen. Aber da gibt's ja auch da gibt's halt auch die 52, 36. Mhm. Ne? Was jetzt noch nicht der ganz krasse Schritt ist, sondern so eine Art Zwischenstufe, ja, für die alt gewordenen Heldenkurbelfahrern. Also meine Meinung wäre ganz klar, was ich da machen würde. Ich meine, das Interesse an der die Neugierde auf etwas Besonderes oder etwas anderes oder etwas auszuprobieren, kann ich mehr als nachvollziehen. Mhm. Aber
ja, also wie gesagt, ich überlege mir tatsächlich eine Kompaktkurbel zuzulegen.
Ich wüsste, was ich mache. Ich montiere ja mehr gerade eine Kompaktkurbel sozusagen. Also, weil, ne, also das mit den Profis ist, glaube ich, das beste Argument. Ein Taxifahrer versucht auch immer das beste Auto oder ein gutes Auto zu fahren. Und die Leute, die als Profi Material benutzen, wollen ein gutes Material und das bestmögliche Material.
Aber das ist ja, also ich meine, das, ja, nee. Ich sag da nichts mehr dazu.
Warum? Los, bitte.
Da würden sie ja auch alle dieselben Laufräder fahren, weil sie ja natürlich alle die Besten haben wollen.
Ja,
oder alle dieselben Pedalen fahren, weil sie alle die Besten wollen, oder? Verstehst du? Also
ja, das stimmt. Also in gewisser Hinsicht wird natürlich etwas durch die Sponsoren in Frage gegeben. Aber ich glaube, dass wenn der Unterschied zu groß wäre, wie du es ja, das mit den Lightweight-Laufrädern, das Beispiel, was du gebracht hast, ist ein wirklich sehr, sehr gutes. Weil wenn es wirklich einen entscheidenden oder einen Vorteil bringt, der es wert ist, auf das Sponsorenmaterial zu verzichten und vielleicht wie war nicht Contador derjenige, den Ludewig erwähnt hat in dem Interview?
Mhm.
Genau.
Ich glaube, bei der Vuelta im Zeitfahren ist wohl das halbe, da gab es ja Mannschaftszeitfahren. Mhm. Und ich glaube, da sind irgendwie ungefähr die Hälfte der Mannschaften sind wohl mit Lightweight gefahren.
Mhm. Ja.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Und das ist halt, ne? Also das machen die ja nicht, weil die Shimano-Laufräder jetzt
schlecht sind.
Sondern weil die anderen ein bisschen besser sind.
Tick besser sind.
Ja. Und ich glaube einfach, bei einem Pedal kann man das vielleicht nicht festmachen so genau, oder da kann man es vielleicht nicht. Aber Schuhe, wie gesagt, Schuhe werden unter den Überschuhen, klar, denke ich mal, sehr oft andere getragen. Und wenn es wirklich einen entscheidenden Vorteil mit sich bringt, ich glaube, dann würde das passieren.
Mhm.
Also ich jedenfalls würde es machen. Also ich würde als wenn ich Profi werde, würde ich alles Legale versuchen, so weit auszureizen, wie es irgendwie geht. Und sei es nur, damit ich mir im Monat 2 Eis mehr essen kann und die 100 Gramm am Körper mir keinen Wettbewerbsnachteil verschaffen würden. Deswegen, ich würde an deiner Stelle eher Richtung Kompaktkurbel denken, weil ich glaube, dass du damit mehr, du wirst ja auch nicht jünger, ne?
Ich trainiere aber doch mehr. Mit jedem Jahr, was ich älter wäre, trainiere ich doch mehr und werde doch besser, oder?
Du hast mehr Lebenstrainingskilometer. Das
genau.
Stimmt faktisch auf jeden Fall. Aber auch an dir wird der Zahn der Zeit mit, er wird sich große Stücke aus dir rausreißen. Und der Verfall ist ja quasi vorprogrammiert bei uns allen. Deswegen, ich würde Richtung Kompakt gehen. Aber andererseits, ich find's ja auch interessant, wenn du es machst, um von deiner Erfahrung zu hören. Ich meine, ich erinnere mich noch daran, dass du letztes Jahr die Schlauchreifen ausprobiert hast und da vorher so verhalten optimistisch rangegangen bist und es dann aber auch sehr, sehr nüchtern reflektiert die ersten Erfahrungen waren. Also mit nüchtern reflektiert meine ich jetzt nicht ernüchtert, sondern wirklich sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr, helf mir, jetzt fallen mir die Worte nicht mehr ein, du hast mich angesteckt, sehr, sehr analytisch. Ja, du bist das sehr, sehr ohne das Brei angegangen. Und wenn du das bei den ovalen Kettenblättern machen würdest, das wäre auch super.
Wie gesagt, ist so eine, also ich hätte ja auch Bock auf Wattpedalen von Garmin, aber das ist jetzt erstmal gestrichen.
Ja, das ist auch albern.
Nee, das ist nicht albern.
Nee, ist nicht albern, aber
Das ist ja die Kacke. Ich habe jetzt wirklich, letztes Jahr bin ich mit Wattpedalen gefahren. Habe jetzt im Winter über trainiere ich auf meinem Spinningbike, was auch sozusagen eine Wattmessung hat. Ich will jetzt Garmin und die Wattmessung in meinem Spinningbike gar nicht vergleichen, aber sozusagen über den Zeitraum X trainiere ich konstant mit einer Wattmessung und mit einem System. Und sozusagen, ich habe schon, also extrem Bock dann einfach das Ganze dann draußen noch wieder mit Winter zu vergleichen. Und weil zum Beispiel jetzt sehe ich, dass also angeblich, das ist, wie gesagt, ist immer alles, wie sind die Zahlen vergleichbar? Aber ich habe sozusagen jetzt ungefähr einen Trainingsstand, den ich letztes Jahr erst im Mai hatte. Also Mai, Juni, was ja schon in der Saison ist. Und das finde ich schon so ganz interessante Zahlen und ob das alles stimmt, ist immer eine andere Geschichte, aber ich denke, die Tendenz ist auf jeden Fall richtig. Und deswegen habe ich, es ist, also sozusagen dann oft zu hören, ist irgendwie ganz komisch. Ich habe dann so das Gefühl, ich muss, wenn ich draußen nicht mit Wattmessung fahre, werde ich mich irgendwie einmal die Woche drin aufs Spinningbike setzen müssen im Sommer, um irgendwie eine Leistungskontrolle zu haben.
Ich glaube, man möchte bei Technik, einfach nicht wieder zurück. Egal, also das ist ja in vielerlei Hinsicht so.
Das stimmt, das
mag. Wenn man einmal Blut geleckt hat, dann ist es ja schwierig, dann wieder sich von technischen Sachen zu verabschieden. Hundertprozentig nachvollziehbar. Aber ja, also ich finde es zumindest mal interessant, da deine Einschätzung nach ein paar hundert Kilometern mit einem ovalen Blatt zu hören. Mal gucken.
Mal gucken, ob es so weit kommt oder nicht.
Vielleicht haben ja auch ein paar Hörer ein paar Tipps, welche ovalen Blätter es so auf dem Markt überhaupt alles gibt. Und vielleicht kann man da ja auch mal anfragen. Schaden wird's nicht. Was da geht. Anfragen bekamen wir jetzt auch gerade noch bezüglich des Trikots. Wir hatten über Weihnachten einfach viel um die Ohren. Wir gehen langsam Schritte und das Trikot wird es definitiv geben. Keine Sorge. Wir sind im Moment ein bisschen so zeitlich hinterher, aber das macht uns alles nichts. Wir machen es ja nur Spaß. Und wir haben jetzt zumindest mal einen Hersteller für das Trikot, haben wir uns drauf geeinigt, oder? Ja, ne? Können wir schon so sagen. Und wir machen jetzt im nächsten Schritt das Design Und
leg mal dein Telefon weiter weg.
Hat mein Telefon sich gemeldet? Ups. Mhm. Im nächsten Schritt das Design und werden natürlich bei jedem größeren Schritt oder bei allem, was sich da irgendwie, wenn sich wirklich etwas Großes tut, werden wir es auf den üblichen Kanälen raushauen. Vielleicht, da hatte ich jetzt gerade als Idee gar nicht drüber gesprochen, machen wir das einfach mal dann in Berlin auch irgendwie so öffentlich oder mal gucken. Je nachdem, wie schnell es geht, wir werden da schon irgendwas auf die Beine stellen. Also Trikot ist in Mache. Und ja, das war's eigentlich fast für heute. Ne? Wir hatten noch eine Frage mit dem Patreon. Das wollte ich dir noch vorstellen.
Das wolltest du mir erklären.
Ja, genau. Also machen wir es gar nicht so lang oder ganz kurz. Wir bekommen ja sozusagen von euch immer eine Spende, ein kleines bisschen Geld. Dafür gibt es verschiedene Kanäle. Manche kaufen einfach über unseren Amazon-Link, den man unter Willhome unterstützen findet. Es gibt Leute, die flattern uns. Es gibt Leute, die kommen, lassen uns eine Spende zukommen via PayPal. Wir hatten auch schon mal eine Überweisung auf mein Konto. Wir möchten ja gar nicht so viel Geld hiermit verdienen. Also eigentlich schon. Also eigentlich würden wir am liebsten nur noch das machen, aber nee, würde ich auch nicht. Ich würde meinen Job trotzdem noch weitermachen. Aber wir würden natürlich viel, gerne viel mehr machen und wer möchte, kann uns dafür gerne ein bisschen Geld in den Hut werfen. Da gibt's schon Kanäle für und in der ganzen Podcast-Welt oder anders, die Leute, die viele andere Podcasts auch hören, haben das vielleicht schon mitbekommen und ich selber höre auch viele Podcasts. Und da gibt's unter anderem schon länger, aber bei dem Podcast wird's jetzt etwas populärer, eine neue, ja, oder eine Plattform, die sich Patreon nennt. Und bei Patreon, es ist im Prinzip, ich will nicht sagen wie Flatter oder ein Flatter-ähnliches Modell, aber es bedeutet, dass man den Produzenten von Content, Blogs, Zeichner, Musiker, alle möglichen Formen von Content produzierenden Menschen eine Spende zukommen lassen kann. Und dies auf einer monatlichen Basis, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt diesem Podcast oder diesem Zeichner oder dem monatlich 50 Cent, einen Euro oder pro Folge gibt es auch die Möglichkeit, dass man quasi ein festes Budget dorthin gibt oder dass man ein Budget auf verschiedene Leute verteilt. Gerade im Moment ist das so im Podcast, unter Podcastern so das Ding, was ganz viele jetzt neu ausprobieren und machen. Und ja, die Frage, die sich mir gestellt hat, wir bekommen eigentlich im Moment so viel Kohle, dass wir den alltäglichen Betrieb jetzt hier so am Laufen haben. Und ab und zu bleibt man 1 Euro übrig, wenn wir jetzt für eine neue Geschichte, die sich vielleicht bald am Horizont abzeichnet, dass wir noch ein Mikrofon brauchen, dann können wir das auch, ohne dass wir jetzt groß uns Kopfzerbrechen machen, ein neues Mikrofon anschaffen. Wir können unsere Serverkosten haben wir ja dank deiner Tätigkeit als E-Server-Betreiber nicht. Wir können unsere...
Dank an den Matti.
Ja, dank an den Matti. Das haben wir beim letzten Mal vergessen am Ende des Jahres. Hui, genau, da gab es Ärger.
Nicht, dass er ja gleich einen Strom abstellt.
Ja, ja. Den muss man da an dieser Stelle mal ganz dezidiert erwähnen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, was der ja alles im Hintergrund macht, der Matti, der gute Matti. Die gute Seele der Feenstaubzerstäuberer auf dem Server. Ja, und dann, ne, also wir können eigentlich so unser tägliches Brot, Podcast-Brot davon finanzieren, was uns da in den Hut geschmissen wird. Die Frage ist einfach, wenn wir noch weitere Schritte tun wollen, wenn wir mal öfter irgendwo hinfahren wollen oder so etwas, müssen wir halt gucken, ob sich das dann auch noch so rechnet. Also das Alltägliche, was wir jetzt so machen, ist gar kein Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, wir lassen den Chris bei seinem ersten Jedermann-Rennen starten, deswegen, dafür hat er eine Anreise, dafür hat er das Startgeld und so weiter, dass wir das davon finanzieren, dass wir mal erleben, wie er bei Rund um Köln fährt. Oder wir lassen den Markus, das ovale Blatt ausprobieren. Ja, wir kaufen ihm das ovale Blatt, dass er davon da berichten kann. Oder der Christian muss mal unbedingt bei einem der Frühjahrsklassiker starten. Um solche etwas größeren Sachen dann zu finanzieren, da bräuchten wir dann, das geht nicht von dem, was wir jetzt so normal haben. Und die Frage ist jetzt einfach, ob bei den Hörern gesagt wird, ja, wir würden das gerne noch weiter unterstützen, aber wissen nicht so genau wie, dass wir dann dieses Patreon benutzen, Ja, also dass die, die bis jetzt noch nicht über die üblichen Kanäle abgeholt wurden, sind, vielleicht dadurch abgeholt werden. Oder wenn jetzt alle sagen, nee, also so wie es bis jetzt läuft und wenn man euch unterstützen will, kann man das ganz gut. Wir brauchen nichts zusätzlich. Dann würde ich mich einfach nicht darum kümmern, weil noch eine weitere Plattform zu bespielen oder noch einen weiteren Kanal zu öffnen, der eigentlich gar nicht von Hörerseite gewünscht wird oder gar nicht gebraucht wird, dann ist halt auch nicht nötig. Ne? Dann brauchen wir uns die Arbeit nicht machen, sondern können dafür lieber Fahrrad fahren gehen.
Ich würde es gut, eigentlich würde ich sagen, ausprobieren.
Ja. Ja. Ja, also ausprobieren können wir immer. Hätte mich halt mal interessiert, was Hörer dazu sagen. Mhm. Also es ist so, dass man dann dort ähnlich wie bei Flickr. Also das Gute ist, man braucht halt keine PayPal. Für die Leute, die kein PayPal mögen, dort gibt es keine PayPal-Anbindung. Man kann es einfach über eine Bank, dass man da ein Budget überweist oder ich weiß gar nicht so genau, wie man das Geld da hinkriegt, ist relativ unkompliziert und man gibt dann sozusagen monatlich ein Budget auch aus. Wir werden es mal anprobieren, ausprobieren, werden wir es dann verlinken vielleicht. Und aber wenn ich jetzt mehrheitlich so die Rückmeldung, nee, was bis jetzt da ist, oder nee, lass uns mal 2, 3 Hörer sich melden, die sagen, hey, ich finde das gut, ich würde das gerne mit ausprobieren, dann werden wir es mit Sicherheit mal einbauen. Und ansonsten überlegen wir mal.
Genau, also wenn es Leute gibt, die sagen, das nutzen sie, dann ist es natürlich mal ein Feedback und wo man sagen kann, ja, das macht Sinn, es mal auszuprobieren.
Ja, genau, super. Das ist, genau. Also gebt uns mal ein Feedback dazu. Wenn wir nichts hören, dann überlegen wir halt, ob das so wirklich nötig ist.
Genau, so ist es.
Ja. Genau, das war jetzt unser. Ich habe überlegt, wir sollten das immer machen, dass wir so Podcast-Interne am Ende hinsetzen, dass wir dann einfach nochmal einen Cut machen und sagen, so jetzt Podcast-Interne, die ist gar nicht interessiert, die können das dann skippen und dann ist gut. Ja, ne? Schneide ich den Kack jetzt zusammen und dann hören wir es mal an, ne?
Genau.
gut, ja, das war's für heute, ne? Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören. Ganz, ganz herzlich für den Chat bedanken, die uns so den ein oder anderen Input gegeben haben und ja, wo dann auch mal eine Frage so zu dem, was wir gerade hier besprochen haben, wieder zusätzlich kam. Wenn ihr möchtet, der nächste. Oh, ich habe noch was, fällt mir gerade ein. Gut, dass du es erwähnst. Ab irgendwann. Genau.
Mach's nicht zu genau. Also leg dich nicht fest, das fällt doch immer auf die Füße.
Doch, doch, ich kann mich aber ganz genau festlegen. Wir werden unseren Live-Termin, ich kündige es jetzt schon live an, wir müssen den ab irgendwann verschieben, so leid es mir tut und so gern ich den Mittwoch dafür mag.
Aha, okay.
Und jetzt möchte ich bitte kein Gelächter hören. Wir können ihn entweder, also ich habe ab Berlin, ja,
aha,
muss ich zum Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Was soll ich machen?
Arme Sau.
Weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht gemacht. Wird ja vielleicht auch nett. Who knows?
Ich habe den in Norwegen ja gemacht und der Geburtsvorbereitungskurs ist
auf Norwegisch. Also,
genau, und war eigentlich nur einen Film zu sehen. Und das war echt mal gucken, ob ich das kann ich dir mal schicken. Mal
nee,
gucken,
nee, nee, rauskriege. Nee, 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 besser nicht. Ich spreche auch kein Norwegisch.
Das war eine schwedische Dokumentation. Über wo sie, weiß gar nicht, 2 Geburten oder so begleitet haben. Aber richtig begleitet haben. Nee, und du hast, nee. Du warst wirklich so, wirklich so, wie die Geburt abläuft, genauso hast du das vorher in diesem Film erlebt. Also das kann ich jetzt im Nachgang nach zwei Kindern wirklich bestätigen. So wie das in dem Film ist, so erlebst du die Geburt. Und ich sage dir, es war wie so im Kino, hast du diesen Film geguckt. Ich weiß, glaube, da gab es auch noch irgendwie einen kurzen Vortrag vorher oder hinterher oder Kind, nee, vorher. Aber am Ende des Films saßen alle da und haben geheult. Also das war,
ja,
oh, das war heftig. Das war der Vorbereitung, also das war sozusagen Kino in Kinoform. Geburtsvorbereitungskurs in Norwegen.
Nee, ja, also wenn wir einen Kinofilm gezeigt bekommen, super, Kino gucke ich ja gerne. Aber ich glaube, wenn die uns, warte mal, wie viele Wochen ist das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen lang, wenn ich 8 Wochen lang jeden Mittwochabend, ja, wenn ich 8 Wochen lang jeden Mittwochabend einen Film gucken muss oder Film gucken werde, boah, da verspreche ich mir ein bisschen mehr von.
Stimmt, bei uns war, nee, es war nämlich noch, war wirklich nur ein Abend oder ein Nachmittag und es gab keinen Vortrag, sondern es gab eine Führung im Krankenhaus, Film und Führung im Krankenhaus auf der Geburtsstation.
Ja, nee, da erwarte ich mir mehr von. Da erwarte ich so unter Entertainment-Charakter, Entertainment-Geschichten schon mehr. Aber deswegen werden wir irgendwann Ende März diesen Mittwochstermin leider Gottes auf einen anderen Tag in der Woche verschieben müssen.
Okay.
Werden wir aber bis dahin noch oft genug sagen. Aber das
betrifft ja eh in Berlin aushandeln.
Genau. Und als allerletztes, bevor ich euch ins Wochenende entlasse oder in den Abend, Restabend, falls ihr noch die Möglichkeit habt, die Fantastischen Vier auf dieser Tour zu sehen, macht es. Es lohnt sich. Wir waren am Sonntag beim Konzert und wir haben es keiner Sekunde bereut. Ihr solltet das auf jeden Fall machen. Und ja, geht zu den Fantastischen Vier. Es war ein tolles Konzert. Und
oder geht zu Katzenjammer. Kommt jetzt auch auf Deutschland-Tournee.
Ja, habe ich sogar ein Plakat hier gesehen. Was war das?
Kommt nach Köln. Ist eine norwegische Frauenband mit 4 Frauen und machen so Folk, Punk, Rock, so. Also die sind jetzt hier schon ein bisschen länger populär und waren dann nochmal Vorband von Kaisers Orchestra. Mhm. So eine der populärsten Rockbands.
Ja, kennt man.
Und wo kommen die her?
Aus Stavanger.
Aus Brüne. Die kommen hier aus dem Ort, wo ich wohne, sozusagen. Mhm. Und genau, und ja, da waren immer Vorbände, sind schon längere Zeit aktiv und ich habe die quasi
entdeckt.
So, nee, nicht entdeckt, aber so im Kopf als Punkiger in Erinnerung. Und jetzt habe ich so mal ein paar neue Sachen gesehen und finde sie, ich will nicht sagen mainstreamiger, aber nicht mehr so punkisch wie vielleicht früher, aber vielleicht war es auch ein falscher Eindruck. Aber auf jeden Fall eine Band, die man hören kann.
Ja, also sie spielen zumindest im Palladium, was jetzt von allen Kölner, wie sagt man, Avenues, Veranstaltungsstätten, die zweitgrößte ist. Also,
oh ja.
Krass. Und darüber gehen nur noch die 15.000, die am Sonntag da waren. Also das Palladium-Voll kriegen muss man auch erstmal schaffen.
Das ist ja. Ja, es ist ganz erstaunlich, dass es gibt relativ viele norwegische Bands, die gerade in Deutschland entweder dauerhaft oder periodenweise Erfolg haben.
Wer erinnert sich nicht an Aha?
Oder Wenke Myhre.
Die erinnere ich mich nicht.
Ja, das Geile ist, also Kaisers Orchestra nochmal, aber wir schweifen ja heute ab. Ich habe vor, jetzt muss ich überlegen, es sind vielleicht 12, 13 Jahre her, meine Freundin, bekannte Freundin besucht, die auf so einem Öko-Bauernhof bei Halle gewohnt hat. Und dann bin ich mit dem Zug nach Halle gefahren und dann hat die mich da mit ihrem Auto abgeholt. Mhm. Und dann sind wir quasi da vom Bahnhof auf diesen Öko-Hof gefahren und da hatte sie eine CD, ich weiß gar nicht, ich glaube, war es noch Kassette oder war das CD? Ich kann auch sagen, dass es Kassette war. Es ist wirklich schon ewig her. Hat sie Kaisers Orchestra schon gehört.
Okay.
Und dann hat sich quasi Jahre später der Kreis geschlossen, dass ich in den Ort gezogen bin, wo die herkommen. Und jetzt wird hier auch gerade ein Platz umgebaut, der dann nach ihnen benannt wird.
Nicht schlecht, Herr Specht.
Mhm.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Genau.
Vielleicht kriegen wir auch nochmal einen Velo-Home-Platz irgendwann. Oder die Velo-Home-Kurve bei Rund um Köln oder sonst was. Das werden wir, wann welcher Platz wo nach uns benannt wird, das werden wir dann am 21. März generalstabsmäßig, war das jetzt der 21. März? Genau, der 21. März heute in 2 Monaten in Berlin besprechen. Bis dahin, gehabt euch wohl, einen schönen Abend noch und schönes Wochenende und fahrt schön viel Rad. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.